Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt, obwohl ich sagen muss, ich starte heute einfach mal direkt mit einem Kommentar rein vom Schmaloten, der geschrieben hat, die Crew und heute wird's gechillt. Das war doch damals der erste Spruch und den habt ihr immer noch, ist ein bisschen altbacken. Ja Julian, was denkst du?
Ja, fällt uns denn nicht mal was Neues ein? Was sind wir denn für Kreative?
Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, Leute, was ihr noch so für Ideen für Begrüßungssprüche hättet. Ich muss sagen, ich bin schon irgendwie, ich habe mich sehr an den Spruch gewöhnt. Ich find's auch schön, wenn sich solche Sachen lange halten. Das hat irgendwie so in dieser Welt, in der sich andauernd Dinge ändern, ist doch auch mal schön, so ein bisschen Beständigkeit zu haben.
Eine Konstante seit 300 genau. Episoden.
Fast 300 Episoden. Wir haben's almost geschafft, sind fast da. Aber ja, heute wird's nochmal gechillt mit Käffchen. Prost, Julian. Den brauche ich heute. Ist kurz geschlafen.
Koffeinmangel.
Genau. Der Arzt hat festgestellt, chronischer Koffeinmangel. Muss ich jetzt supplementieren, leider, aber ich bin schon dran.
Diagnose: Koffeinmangel.
Genau.
Ach, ja, Felix, was haben wir denn heute so zu bieten für die Leute hier?
Wir machen mal was Untypisches für uns. Und zwar ein Konzert-Review. Wir haben beide Konzerte besucht und geben unseren Senf dazu ab. Wir müssen über Gaming-Hardware sprechen. Das Steam Deck ist ausverkauft. Und es ist jetzt ganz schwer, eins zu bekommen, eigentlich passend dazu, dass ich vor ein paar Wochen in der Episode meinte, ich überlege mir eins zu holen. Das kann ich mir jetzt abschminken. Ich kann mir keins mehr holen. OpenAI hat ChatGPT 4.0 gekillt. Ein Apple-Event wurde angekündigt. Da quatschen wir natürlich drüber, was da alles kommen könnte. Und einen Haufen Kommentare haben wir auch noch am Start.
Ja, Mann, wirklich viele Kommentare. Dann lass uns direkt mit dem Konzert-Review reinstarten, weil das jetzt ja irgendwo was gegen die Woche ist.
Was ging die Woche?
Stimmt, das habe ich letzte Woche einfach gar nicht gemacht. Unseren schönen Jingle, der ändert sich auch nicht.
Und es ist ja nicht mal, wirklich unser Jingle. Der ist ja zur Hälfte von Ape Crime geklaut, was schon genügend darüber aussagt, wie alt der ist.
Aber Leute, keine Sorge, wir versuchen aktuell den Crewcast weiterzuentwickeln, so viel kann man sagen. Auch wenn man sagen muss, dass der heutige Tag war so ein Crewcast-Plantag, so Setup überprüfen und so weiter und ausprobieren. Und der ist schon ziemlich in die Hose gegangen, aber wir geben nicht auf. Mehr dazu
ja,
dann später.
Jetzt fängt der Teil des Tages an, Julian, wo wir einfach ein bisschen miteinander quatschen können. Die letzten 6 Stunden haben wir nämlich schon miteinander gequatscht, aber nicht über schöne, spannende Themen, sondern nur ganz viel Troubleshooting für neue Technik. Aber gut, so ist das manchmal. Ja, das was für hinter den Kulissen. Ihr seht das dann hoffentlich erst, wenn das alles fertig ist und funktioniert.
Ja, also Netzwerk war heute das größte Problem. Richtig am Limit. Irgendwelche Portfreigaben und so eine Scheiße, was man halt gerne macht. Irgendwie hat es nicht geworkt. Aber gut, fangen wir an mit den schönen Seiten des Lebens. Und das sind ja nun mal die Konzerte. Ich muss wirklich sagen, ich gehe super selten auf Konzerte. Und tatsächlich meistens nur, wenn ich von irgendjemandem mitgeschleift werde.
Wer hat dich dieses Mal mitgeschliffen?
Ja, meine Freundin und ihre Freundin. Also, da war ich bei Apache auf seinem letzten Konzert von der Tour. Auf jeden Fall crazy, er hat irgendwie 39 Termine gehabt, alle ausverkauft. Und diese
was? Ja. 39? Gibt es überhaupt so viele Großstädte in Deutschland? Oder spielt
er
dann
bei
auch
vielen Großstädten
Dörfern?
Einfach 3 Tage nacheinander gespielt.
Ja gut, muss sich ja auch lohnen, wenn man da erstmal das Flugzeug in diese Halle reinpuzzelt. Also ich habe wenig Ahnung von Apache, hier und da mal Tracks gehört, ist eh nett, aber ich habe diese Clips gesehen von dieser Flugzeugkulisse, die er da jetzt für die Tour hatte, und das wäre jetzt meine erste Frage. Julian, gib mal dein Review zum Flugzeug ab.
Also das war übel geil. Also ich muss sagen, ich saß da eigentlich viel mehr, anstatt dass ich jetzt irgendwie so Apache beobachtet hätte, habe ich einfach mir so die ganze Technik angeguckt, weil das war so crazy. Also du musst dir vorstellen, also wir haben das in Hamburg gesehen und Eine Sache, die mich übel beeindruckt hat, war halt natürlich einfach das Flugzeug. Ihr müsst euch vorstellen, das war so ein Privatjet, der wirklich in der kompletten Größe in der Arena dann in der Mitte stand und der quasi so einmal, wie man sein Brötchen schneiden würde, so horizontal geteilt war. Das hat man aber am Anfang nicht gesehen. Und dann fährt das halt so hoch, also die obere Hälfte des Flugzeugs fährt dann so hoch an so Krähen und dann ist das halt eine Bühne, auf der man laufen kann. Und am Anfang halt auch echt geil gemacht mit so, so flugzeugmäßigen Durchsagen, ne, schnallen sie sich an, jetzt geht der Flug los, bliblablub. Also so richtig schon so in den Modus reingebracht, das war schon echt ganz cool. Und das Setting, das ist natürlich eine Sache, die muss man nicht machen. Als Künstler kann man sich auch einfach mit einem durchschnittlichen Bühnenbild dahinstellen und seine Songs trällern, das funktioniert auch. Aber man kann es natürlich auch krass machen. Und das kostet dann natürlich etwas mehr, aber ich glaube, es hat auch schon einen Effekt, weil wie du jetzt auch schon gesagt hast, du wusstest auch direkt von dieser Tour und hattest auch direkt das Flugzeug im Kopf. Also das macht ja schon was mit den Leuten, ne? Wenn man diese extra Meile geht und dann noch das Flugzeug da hinstellt. Was ich echt krass fand, war, dass das Flugzeug teilweise mit so Laserbeamern dann noch beleuchtet war, sodass auf das Flugzeug dann auch noch so Bewegungen getrackt werden konnten. Das Flugzeug stand dann noch auf einem kompletten LED-Boden, also wie auf so einem riesigen Fernseher. Und da konnten die dann halt auch noch dann Sachen anzeigen. Zum Beispiel halt so Wolken, die dann da so lang ziehen und dann steht das Flugzeug da drauf und dann sieht es halt so ein bisschen aus, als ob es gerade durch die Wolken fliegt. Je nach Track haben die dann da verschiedene Sachen auf diesem Display angezeigt. Ich weiß nicht, ob das zu der Tour gehörte oder zu der Arena, aber was ich auch echt krass fand, waren, die hatten so, keine Ahnung, 20 von so riesige Leuchtstäbe von der Decke hängen, die so ja ganz langgezogene vertikale LED-Panels waren, auf denen auch verschiedene Sachen angezeigt werden konnten. Also es war einmal wie so eine Beleuchtung, aber dann konnte man da zum Beispiel auch eine Kerze oder so drauf anzeigen lassen. Und die sind halt auch immer hoch und runter gefahren. Und davon fand ich auch den Mechanismus so smart, weil das sind ja so riesige Dinger. Ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich menschengroß und die fahren hoch und runter und die Kabel müssen sich ja dann immer wieder aufrollen. Ich fand das so smart, die hatten da so einen Mechanismus, was das Kabel immer wieder so aufgerollt hat, wenn's hochgefahren ist und auf der anderen Seite wieder runter. So solche Kleinigkeiten fand ich so geil. Also ich saß da eigentlich nur so und hab mir die ganze Technik und das Licht und alles Mögliche angeguckt und fand das schon übel beeindruckend. Weil ich muss sagen, von den Songs her war ich jetzt gar nicht so drin, weil das auch viele jetzt neue Songs waren. Also ich kannte da jetzt eher so die älteren Songs. Von denen hat er jetzt nicht ganz so viele gespielt. Aber ansonsten so Veranstaltungstechnikermäßig war das schon, glaube ich, sehr hohes Niveau. Also, geil. Das muss man schon sagen.
Ja, ich glaube, mir wäre es ähnlich gegangen wie dir, was überhaupt kein Front gegen Apache sein soll. Das ist eh okay und alles ist jetzt halt nicht 100% meine Mucke. So, aber die Technik, als ich das erste Mal da Ausschnitte von gesehen habe, dachte ich mir auch schon direkt, wie krass ist es bitte? Soweit ich das verstanden habe, gehört meistens so gut wie alles von so Bühnensets zur Tour selbst. Also selbst wenn du denkst, so ja, komm, das und das, das gehört vielleicht zur Halle, das haben die nicht mitgenommen. Ich würde mal schätzen, in 90% der Fälle haben sie es doch mitgenommen. Wenn du jetzt schon so weit gehst, dass du da ein Flugzeug dir bastelst, dass du da quer durch Deutschland transportierst und in diese Hallen reinsteckst, ich glaube, dann ist es echt noch das geringste Problem, diese paar LED-Panels und Kram auch noch mitzunehmen, die dann da runtergelassen werden. Und diese Shows, die sind ja auch komplett durchkonzipiert. Also wann, wo, wie, welches Licht angeht und so weiter und so fort. Also ich glaube nicht, dass sie dann für eine Halle, weil die da noch ein paar extra LED-Bänder haben, irgendwie noch mal extra Animationen oder so für machen. Sondern das wird wahrscheinlich alles durchintegriert sein. Und das finde ich aber geil, auch wenn dann so große Künstler wie Apache da die extra Meile gehen. Ich weiß jetzt nicht, was das Ticket gekostet hat, aber in der Regel ist ja gerade bei so größeren Stars, die auch ganze Arenen ausverkaufen können, eher so, dass die Tickets nicht ganz so günstig sind. Und dann finde ich es einfach geil, wenn man da auch auf technischer Front extrem viel geboten bekommt. Ja, und man da nicht den Eindruck hat, ja, der kommt da jetzt mit seiner ganzen Crew, stellt sich mit dem Mic und dem DJ auf die Bühne, einer drückt Play und er tanzt da ein bisschen mit dem Mikro rum und dann war's das. Sondern nee, da wird dann ordentlich abgefeuert.
Ja, voll. Also ich muss sagen, ich weiß es selber nicht mehr, wie teuer genau das Ticket war. Das ist auch schon echt lange her, dass wir die gebucht haben. Ich meine irgendwie sowas in die Richtung von 80 Euro oder so. Sitzplatz. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, bei was das angeht. Und ich muss auch sagen, ich gehe so selten auf Konzerte. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt mittlerweile, weil ich meine, dass diese ganzen Konzerte alle sehr viel teurer geworden sind. Ob das jetzt noch ein guter Preis ist oder ein schlechter Preis, keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Dafür bin ich so selten auf Konzerte.
Ja, ich glaube, nach oben geht noch ein bisschen. Je nachdem, wo, für wen man sich so Tickets holt. Aber mein Bauchgefühl würde mir jetzt auch sagen, ist eigentlich für ein Act von dem Kaliber, mit dem, was einem da geboten wird, finde ich es eigentlich okay. Ich glaube, es hat sich auch sehr gelohnt, ein bisschen weiter oben zu sitzen, ne? Dass man diese LEDs überhaupt sehen kann. Wenn du unten in der Menge stehst, dann siehst du diese LED-Straße, auf der das Flugzeug steht, gar nicht so richtig.
Ja, voll. Also, ich meine, du hast natürlich auch immer diese großen Screens, wo du dann auch nochmal, also ich muss sagen, so ein Konzert ist ja mittlerweile, also zumindest auf diesem Niveau, das ist ja quasi eine Live-TV-Sendung. Kannst du dir vorstellen? So, die haben ja so viele Kamerawinkel und es wird live geschnitten und du hast ja eigentlich, also ich habe mich manchmal dabei erwischt, eigentlich nur noch auf das Display zu gucken und dann dachte ich mir so, warum sitze ich eigentlich hier? So, das ist so, weil das ja schon so nice einfach ist, von so diese Close-Ups und so dann auch von dem Künstler und so, das siehst du ja viel besser als wenn du da jetzt weit entfernt sitzt, ist das ja alles sehr klein. Also, ich muss sagen, das ist schon echt sehr aufwendig, was da teilweise gerissen wird, so, ne, bei Veranstaltungstechnik insgesamt. Das ist schon heftig. Also ich will nicht wissen, wie viele Leute da gearbeitet haben an dem Tag. Also es sind schon einige, die da zusammenkommen. Allein in der Technik und dann noch Security, Einlass und so weiter und so fort. Schon krass.
Ich frage mich auch, wie die dieses Flugzeug dann da immer rein und raus bekommen.
Ja, das müssen die so irgendwie zerteilt haben, dass man das so häppchenweise in LKWs irgendwie bekommt. Also die werden ja nicht jedes Mal irgendwie so ein Schwertransport oder sowas organisieren, das glaube ich
nicht. Nee, das ist ja überhaupt nicht praktisch. Und es bringt ja, es wird ja auch sicherlich, also so Hallen haben sicher große Eingangsmöglichkeiten, wo man auch großes Equipment reintragen kann, aber jede Halle hat da auch irgendwo ihr Limit. Und die werden sich das sicherlich im Vorhinein schon genau überlegt haben. Was ist die Halle mit dem kleinsten Liefereingang, die wir mit der Tour bespielen? Wie groß dürfen die Einzelteile des Flugzeuges tatsächlich sein, dass das noch fittet?
Ja, aber und stark. Das war jetzt so heftig ausverkauft, diese Tour, dass der jetzt noch so Zusatzshows macht in einem halben Jahr. Also nochmal die gleiche Tour spielt quasi an einigen Locations. Und dann quasi das nochmal recyceln kann, das Setup. Also ich glaube, bei 39 Shows und jetzt plus nochmal Zusatztours, also ich glaube, das wird sich schon gelohnt haben.
Ja.
Okay. Stark. Ja, wo warst du unterwegs?
Also mein Konzert war deutlich unspektakulärer auf technologischer Front. Ich war bei einem Ritalin-Konzert. deutlich mehr meine Musik im Vergleich zu Apache, muss ich sagen. Und es ist auch einfach ein anderer Vibe. Also der hatte keine krasse Bühnentechnik, whatever. Die hatten halt ein paar Lampen dabei, um halt so ein bisschen eine Lichtshow zu machen und so. Aber ja, das ist auf dem Niveau überhaupt nicht zu vergleichen. Aber die Stimmung war extrem gut. Ich finde, er hat das Konzert gut gemacht. Der hat allgemein super viele coole Songs, finde ich. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was so dieser eine Ritalin-Song ist, der so richtig hervorsticht. Aber dafür gibt es auch nicht so viele, die voll aus der Menge im negativen Sinne rausfallen, wo man das Gefühl hat, ah, die Songs waren nur Filler auf dem Album, um irgendwie das Album noch voll zu kriegen. Sondern ich hatte so das Gefühl, der spielt anderthalb Stunden und es kommt irgendwie ein geiler Song nach dem nächsten. Und generell das Entertainment auf der Bühne war einfach sehr, sehr lebendig und sehr persönlich. Und ich fand's super krass, weil ich war am Montag bei dem Konzert in Leipzig und ich habe den ganzen Tag davor an meinem Apple Creator Studio Review gearbeitet. Und da gibt's so einen ganzen Part in dem Video, das wird das Video eskaliert komplett, macht euch da fast gefasst, Leute. Aber da ist so ein ganzer Part drin, wo ich irgendwie drüber rede, was mich an der Entwicklung bei Kreativsoftware an vielen Stellen aktuell stört, was Abo-Modelle angeht, aber auch was zum Beispiel die Implementierung von KI an vielen Stellen angeht. Und ich habe mich den ganzen Tag damit beschäftigt und ich habe auch viel Positives darüber zu sagen, so ist nicht, aber auch halt mich mit den negativen Seiten auch so ein bisschen beschäftigt. Und dann komme ich auf dieses Konzert und die Kunst lebt einfach. Das war so ein krasser Kontrast, so den ganzen Tag irgendwelche Gen-AI-Bildergenerierungstools für Pages und Keynote getestet, wo irgendwelche Leute mit verkrüppelten Gesichtern und 5 Fingern rauskommen. Und dann gehst du auf dieses Konzert und sowohl Ritalin selbst als auch der Voract, der da eröffnet hat für Ritalin, die waren einfach solche Vollblutmusiker, wie die über die Bühne gerannt sind und aus vollem Herzen ihre Texte gerappt und gesungen haben. Das tat richtig gut. Das war so im Kontrast wirklich dann Balsam für die Seele, weil du wirklich gemerkt hast, okay, krass, ja, die Kunst lebt. Das fand ich richtig stark.
Ja, das stelle ich mir so ein bisschen mehr so wie so ein Underground-Konzert vor, oder? Wie groß ist das bei?
Ja, es ist auf jeden Fall größer als einige Konzerte, auf die ich schon war. Also ganz, ganz Underground ist es jetzt nicht, aber es ist jetzt nicht, ich würde jetzt vielleicht schätzen, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute oder so da gewesen.
Okay, aber das ist ja so schon gar nicht
Stadion
mal so
klein. Ja, ich müsste mal gucken, das ist jetzt nur eine Schätzung meinerseits, aber vielleicht kann man das ja mal sehen. Das war im Felsenkeller in Leipzig, falls das jemandem was sagt. Leipzig Personen. Mal gucken, wie viele da reingehen. Das wäre insgesamt, bis zu 1.700 Personen passen rein in die Location. Ich würde sagen, die war so 80% gefüllt, also da, sagen wir mal 1.400 Leute, sowas um den Dreh.
Das ist ja auch irgendwie finde ich das auch angenehmer, so von der Größe, weil jetzt zum Beispiel bei diesem Apache-Konzert, das waren 15.000 Leute in dieser Arena. Mhm. Und dann war daneben noch ein Fußballstadion, wo gerade auch gespielt wurde. Das heißt, es war rund um dieses Event wirklich alles verstopft. Ja? Mhm. Also das Fußballstadion war voll, die Arena war voll. Ja, das war richtig. Ich komme vom Land, ich bin das nicht gewohnt, irgendwo im Stau zu stehen und irgendwie zu überlegen, wo kriege ich einen Parkplatz?
Parkplatz war beim Felsenkeller auch schwierig, aber nur, weil die Location selber einfach gar keine Parkplätze hat. Das heißt, du musst einfach in der Straße, in der Umgebung irgendwo parken. Aber gut, die meisten sind halt einfach mit Öffis oder so gekommen. Aber ging dann auch. Was ich halt cool finde, wenn die Locations nicht so riesengroß sind, ist, dass du halt eben keine Bildschirme brauchst, um an der Action zu sein. Diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass du dann nur noch auf die Leinwand geschaut hast. So, das hast du da einfach gar nicht. Weil wir sind reingekommen, als der Voract schon gespielt hat, haben trotzdem, obwohl der Saal voll war, relativ schnell eine Position gefunden, ohne Drängeln, wo wir uns noch hinstellen konnten, wo wir verhältnismäßig nah an der Bühne dran waren und man problemlos mit Augenkontakt und so auch die Gesichtsausdrücke und so von den Künstlern gesehen hat. Aber es gab dann auch so eine Phase im Konzert, da haben die halt so einen Gang aufgemacht und dann sind die halt in die Menge reingekommen und haben in der Menge gespielt. Da war dann weiter hinten nochmal so eine kleinere Bühne, auf die sie sich hochgestellt haben und so. Und plötzlich waren die noch näher. Und dann dachte ich so, WTF, am Ende nochmal große Moshpit mit Whirlpool-Character, also wo sich alle so im Kreis drehen beim Umherjumpen. Da waren wir irgendwann auch ganz vorne plötzlich. So, und da bist du dann richtig nah dran an den Artists. Das ist schon auch cool. Also man muss das vielleicht auch ein bisschen differenzierter betrachten. Ich war auch schon auf mehreren Crow-Konzerten zum Beispiel und ich kann mich erinnern, dass bei der True-Tour von ihm der Anspruch so ein bisschen mehr in die Apache-Richtung ging mit so ganz vielen komplexen Bühnenbildern und hast du nicht gesehen und Spezialeffekten und Tamtam. Und es war geil. Es war ein cooles Konzert, aber ich war dann Jahre später nochmal auf einem Crow-Konzert, das ein bisschen entspannter war, ohne krasse Bühnentechnik, ein bisschen kleinerer Zuschauerraum. Und da hat man auch direkt gespürt, wie viel lebendiger das dann auch teilweise sein kann, wenn du nur diese direkte Connection, sag ich mal, zum Künstler hast, aber es halt in einem Stadion nicht praktikabel.
Ja, in einem Stadion ist der Vibe mehr so, ja, alle setzen sich jetzt schön auf ihren Sitzplatz, holen sich ihre Popcorn und dann geht das Konzert auch gleich los und du sitzt da und machst dann irgendwann mal so... So, ja, und bei so einem kleinen Konzert, also ich kann mich auch noch erinnern, wir waren ja auch ein paar Mal auf kleineren Konzerten, da ist das einfach viel mehr Action, so viel mehr auch tanzen und so und abgehen, so, das ist halt schon, glaube ich, ein großer Unterschied, also kommt natürlich auf die Band drauf an, ne, wenn du jetzt irgendwas sehr Langsames hörst, dann vielleicht nicht, aber, ja.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton, hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Ja.
Alright. Das war so die Woche oder zumindest unsere Konzertbesuch die Woche. Ansonsten ging die Woche nicht so viel. Ich habe die meiste Zeit Video produziert, kommt dann irgendwann raus, wenn es fertig ist. Deswegen lass uns zum nächsten Thema kommen. Ich möchte über Steam Deck sprechen.
Yes.
Und ich möchte, dass wir eine kleine Schweigeminute, also vielleicht nicht eine ganze Minute, es ist ein bisschen, aber zumindest ein Schweigemoment. Ja. Gut.
Oh, das war aber sehr kurz.
Ja, das, die armen
also
Leute.
Also ich würde sagen, das waren nicht mal 5 Sekunden.
Ja, das Steam Deck ist ja auch noch nicht
länger
tot.
Länger kannst du nicht ruhig sein, Felix, das ist ja unnormal. Das ist ja unnormal.
Okay, ich kann länger ruhig sein. Ich kann,
ja, okay, kein Problem. Mach mal so lange for real, bis es dir unangenehm wird, okay?
Also, ich muss gestehen, ich muss jetzt was sagen, weil, also, in einem Podcast ist schon sehr unangenehm, diese Vorstellung, dass da irgendwie 10.000 Leute vor ihren Endgeräten sitzen, drauf warten, dass irgendwas gesagt wird und du lädst einfach so ein stilles Audio-File hoch. Also, ich glaube, im persönlichen Gespräch könnte ich lange die Klappe halten, aber Podcast ist, da sitzt einem so die Erwartung der Zuhörer im Nacken, dass jetzt eigentlich irgendwas passiert.
Aber wenn
sollte.
Du jetzt im Podcast sagst, wir machen jetzt Schweigeminute, weiß ja jeder, hat ja jeder die Erwartung. Ne?
Ja, aber vielleicht juckt es auch manche Leute nicht so sehr und die denken sich, Steam, was? Deck, was ist das? Und dafür soll ich jetzt schweigen? Nee, jetzt mal alle Jokes beiseite. Das Steam Deck ist aktuell nicht mehr bestellbar. Man muss fairerweise dazu sagen, das ändert sich irgendwie von Tag zu Tag. Also es kann auch sein, dass ihr jetzt gerade den Crewcast hört, auf die Webseite geht und euch denkt, hä, was labert der? Ich kann gerade bestellen. Aber im Laufe der letzten 2 Wochen, würde ich jetzt mal ungefähr sagen, ist es immer mehr und mehr losgegangen, dass man das Steam Deck teilweise nicht mehr bestellen konnte. Erst in manchen Regionen und dann in manchen Konfigurationen und dann dies, das. Und alle waren erst so, okay, doch Steam Deck 2? Kommt es jetzt? Ist es der Moment? Ja. Aber dann hat Valve halt ein Statement rausgehauen. Nein, nein, es ist AI. AI ist schuld. Es gibt keinen Speicher mehr, es gibt keine Steam Decks mehr. Neuen Speicher kaufen, super teuer. Deswegen gibt's neue Steam Decks zu gegebener Zeit und vielleicht mit anderen Preisen als bisher.
Aber also jetzt so auf dem normalen Markt kann man das ja noch ganz easy kaufen. Da gibt's ja bei allen möglichen Shops hier gerade noch.
Ja.
Also Felix,
so.
Vielleicht musst du dann jetzt mal ran.
Ja, aber ich will jetzt auch nicht nur wegen FOMO mir so ein Stück Hardware kaufen. Ich muss auch sagen,
das ist also korrekt, ja.
Mein Backlog auf der Switch 2 wächst und wächst und wächst auch mit jedem Tag. Deswegen
bist du da nicht reich.
Halte ich mich da jetzt mal noch, reise ich mich noch mal am Riemen. Und ich muss auch sagen, ich habe persönlich kein Problem damit, ein gebrauchtes Steam Deck zu kaufen. Also wenn doch irgendwann der Moment kommen sollte, wo ich sage, ich will jetzt ein Steam Deck, dann muss es nicht brandneu sein, das ist auch okay für mich. Aber ich finde es einfach generell krass, dass es jetzt quasi so das nächste Stück Hardware getroffen hat. Und ja, bin einfach sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Ja, die haben ja das LCD-Steam Deck jetzt schon vor einiger Zeit rausgenommen aus dem Sortiment, weil sich das nicht mehr gelohnt hat. Da war die Gewinnmarge zu klein. Jetzt haben sie nur noch die OLED-Variante und die scheint sich aktuell jetzt auch nicht mehr zu lohnen zu produzieren, weil die Komponenten einfach zu teuer sind. Und entweder überlegen sie sich halt, ja, wir machen den Preis höher und dann geht's weiter. Oder man schaut jetzt halt noch, ob man irgendwo anders noch günstigeren RAM bekommt, aber irgendwie...
Ja, aber ich denke mal, darauf wird es ja hinauslaufen unterm Strich. Also es wird ja nicht zu einer Zukunft kommen, wo wir keine Hardware mehr kaufen können, weil alle sagen, lohnt sich nicht, sondern es wird einfach dazu kommen, dass es halt alles teurer wird. Also das ja. ist doch, das ist halt die Konsequenz, ne?
Bei was für einem Preis siehst du das Steam Deck?
Was es gerade kostet? 700 Euro.
Nee, also wenn die jetzt sagen, wir bringen es zurück, wir haben einen neuen RAM gekauft, aber wir mussten den Preis erhöhen. Was glaubst du?
Was war denn der offizielle Preis von?
Ich habe es gerade in Dollar offen. Das waren 550 Dollar für die 512 Gigabyte Variante und 650 Dollar für die 1 Terabyte. Das wird in Euro recht ähnlich gewesen sein.
Ja, also ich finde so Schritte, die man als Firma dann macht, ist dann glaube ich 50 oder 100 Euro teurer.
Mhm.
Also ich könnte mir dann vielleicht sogar vorstellen, 100 Euro teurer.
So, ich guck mal noch die deutschen Preise hier. Ja, 570 Euro oder 680 Euro. Aber alle nicht vorrätig. Ist vorbei jetzt gerade.
Ja, es hier, kostet Hinweis, jetzt tatsächlich auf dem freien Markt ist es 50 Euro teurer als bei Steam direkt. Also ja, unser krass. Valve direkt.
Hier haben sie reingeschrieben in Online-Shop Hinweis, aufgrund von Engpässen für Speicherkomponenten kann es dazu kommen, dass das Deck OLED in einigen Regionen zeitweise nicht erhältlich ist. Die Produktion des Steam Deck LCD wurde eingestellt. Sobald der vorhandene Bestand verkauft ist, wird dieses Modell nicht mehr verfügbar sein. Okay, das ist, ja gut, das ist schon lange nicht mehr verfügbar. Also LCD war eh ciao. Das war halt mit 420 Euro war schon nochmal eine angenehm günstigere Variante im Vergleich zum OLED-Deck. Aber das OLED-Deck ist eigentlich das, was man haben will, weil OLED ja, ist geil.
Aber um da mal die Panik rauszunehmen, es wird ja jetzt keine Zukunft geben, wo Valve einfach kein Steam-Deck mehr baut. Das spricht ja voll gegen deren Strategie. Die fangen ja gerade erst an, da so richtig reinzugehen. Jetzt auch mit der Steam Machine und dem Controller und so weiter, was sie alles rausgebracht haben. Da gehört ja das Steam Deck mit zum Konzept dazu. Es wird ja nicht dazu kommen, dass sie jetzt irgendwie in Zukunft sagen, so ja, fuck it, wir bauen das jetzt einfach nicht mehr.
Das aber kann ich mir rausgebracht nicht, kann ich mir nicht haben, vorstellen. Rausgebracht haben ist schon die falsche Formulierung im Kontext von der Steam Machine, weil die ist eben noch nicht draußen. Ganz im Gegenteil, die wurde ja auch nach hinten verschoben, wegen Unsicherheit bei den Komponentenpreisen. Also da war auch so, ja, gucken wir mal, wie viel RAM wir zu welchen Preisen kaufen können und dann geben wir zu gegebener Zeit bekannt, mit welchem Preis wir mit der Steam-Maschine in den Markt reinstarten. So, das ist schon, also, ne, ich verstehe, was du meinst. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, ja, easy peasy, das wird alles gut. Aber ich weiß jetzt nicht, ob eine Welt, in der das Steam Deck einfach 100 Euro teurer wird, easy peasy, alles ist gut ist. Wäre schon eher angenehm, wenn es im Preis sinkt. Vor allem, weil das Gerät, das finde ich das Allerkrasseste daran, es ist ja alt. Ich meine, wann kam das Steam Deck raus? Das ist jetzt 3 Jahre oder sowas? Ja. Gefühlt. So. Und es wird einfach teurer. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo alte Hardware immer günstiger geworden ist. Weißt du so, die Nintendo Wii oder so, zum Ende ihres Lebenszyklus haben die ja noch diese Wii Mini oder so für 90 Euro rausgehauen. Überleg mal, einfach eine ganze Nintendo-Konsole für 90 Euro. Da sind wir mittlerweile so weit weg. So, Nintendo hat auch schon ein Pressestatement rausgegeben, in derselben Woche jetzt, dass sie auch evaluieren, zu welchem Preis die Switch 2 im Jahr 2026 noch so verkauft werden soll. Also die haben jetzt nicht gesagt, es gibt eine Preiserhöhung, aber so nach dem Motto, ey Leute, wundert euch nicht, falls es eine geben sollte.
Da habe ich vielleicht, war es doch vielleicht noch smart, die Switch gekauft zu haben.
Im Nachhinein freust du dich noch, ja.
Ja, nee, aber natürlich ist das keine gute News, ne? Aber ich will nur dieser Panik so ein bisschen entgegentreten, dass ich habe auch so ein paar Headlines gesehen, wo gesagt wird, Steam Machine wird eingestellt, pipapo. Also das glaube ich jetzt halt wirklich nicht. Also ja, es wird teurer, aber also dass die das jetzt einstellen, halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil Also die wollen ja jetzt gerade richtig in den Markt und die wollen ja auch Microsoft irgendwo Konkurrenz machen. Ich glaube nicht, dass sie davon jetzt einfach abrücken und sagen, ja komm, okay, scheiß drauf. Das kann ich mir eigentlich beim besten Willen nicht vorstellen. Aber natürlich trotzdem müssen die natürlich gucken, dass sie irgendwie einen guten Deal auch machen, wenn sie jetzt solche Hardware einkaufen. Weil sonst, also ich glaube, die haben jetzt auch nichts davon, wenn sie das Gerät zu teuer anbieten und es dann floppt, weil es sich keiner leisten kann. Ne? Also ich denke, die werden da jetzt irgendwie so abpassen, irgendwie einen guten Einkauf zu machen und dann bekannt zu geben, was das Ding kostet. Also für Microsoft ist eigentlich die Situation gerade gar nicht so schlecht, weil Microsoft profitiert natürlich davon, dass sie A, diesen Cloud-Gaming-Ansatz haben, wo man gar keine Hardware bei sich zu Hause benötigt, und super viele Leute halt schon Windows-Hardware haben. Ne? Das ist meistens etwas, was man sich nicht nochmal neu zulegen muss, sondern viele haben schon einen Windows-Rechner. Und so. Davon können die ja natürlich jetzt schon ein bisschen profitieren. Aber ja, ich würde trotzdem sagen, dass Steam da noch eine gute Chance hat, Konkurrenz zu machen.
Ja, und bei Nintendo-Seite ist es vielleicht auch nochmal spannend zu erwähnen, dass die Switch 2 aktuell zumindest noch auf einem Preistiefpunkt liegt, weil viele Händler sehr viele Konsolen bestellt haben für das Weihnachtsgeschäft, aber aufgrund der fehlenden Highlight-Spiele ja im Weihnachtsgeschäft dann doch nicht so viele Switch 2-Konsolen verkauft wurden. Das heißt, da kann man aktuell noch hier und da einen guten Deal schießen, aber ich glaube, das wird sich nicht halten das Jahr über. Also sobald diese Lagerbestände, die da zu viel bestellt wurden, abverkauft sind und Nintendo in Zugzwang kommt, neue Switch 2 herzustellen mit den aktuellen RAM-Preisen, werden sie sich das auch gut überlegen. Aber gut überlegt hat sich auch OpenAI, ob sie ChatGPT 4o noch behalten wollen. Und ihre Antwort auf diese Frage war, nö, wollen wir nicht behalten. Und weil wir extra gut drauf sind, killen wir 4o sogar am Valentinstag.
Ja. Also war 4o nicht auch dieses Modell, wo auch diese romantischen Chatbots irgendwie mit drin waren?
Also du generell dieses Update, dass du mit ChatGPT auch Erotika-Sachen machen kannst, ist unabhängig von dem 4.0-Modell. Das hat damit nichts zu tun. Das ist so eine politische Entscheidung, dass es in die Richtung geht. Aber trotzdem ist die Connection nicht falsch, weil 4.0 bei OpenAI das Modell war, das sich am besten geeignet hat für romantische Beziehungen und Freundschaften gegenüber der AI, weil es quasi die Bauchpinsel-Variante von ChatGPT war. Der größte Unterschied so zu ChatGPT 5 war für viele Nutzer einfach, dass halt 4o super nett war. Die ständig gesagt hat, wie toll du bist, wie recht du hast mit allem, selbst wenn du Scheiße gelabert hast. So, und es ist halt, ja, etwas, was OpenAI damals eingeführt hat, um die Nutzerbindung zu erhöhen. Und das hat bei manchen scheinbar extrem gut geklappt. Und ich fand es jetzt interessant, dass sie halt wirklich gesagt haben, nein, wir killen das Modell am Valentinstag. Und es gleichzeitig dann aber für so eine Revolte gesorgt hat. Also es gibt Petitionen von Leuten, die ihr AI-Girlfriend zurückhaben wollen, die ganz verzweifelt sind, weil quasi ihre Fake-Freundinnen von OpenAI gekillt wurden ohne Vorbereitung. Und ich finde das einfach crazy. Ich fand so diese ganze Thematik drumherum fand ich einfach so wild. Ja. Hier, Zitat aus einem Artikel zu dem Thema: Some users have despaired that 5.2 won't say I love you the same way 4o did. Also, ja, die 5 hat wohl Bindungsprobleme im Vergleich zu 4o. Ja. Und deswegen sind da viele noch länger auf dem Modell geblieben. Aber nicht nur deswegen, wenn man sich mal die Kommentare von der Petition dazu durchliest von Leuten, die 4o zurückhaben wollen. Es gibt auch viele, die andere Gründe haben, warum sie 4o mochten. Aber eben dieses extrem positive Antworten auf alles, was der Nutzer sagt. Ich würde sagen, das ist so das Highlight-Feature von 4o gewesen und der Hauptgrund, warum viele da jetzt sehr traurig sind, dass es geht.
Ja. Ja, aber vielleicht reagiert ja auch OpenAI damit so ein bisschen auf diese Kritik, dass ChatGPT viel zu nett war so und ja immer nur das Beste wollte.
Also ich finde es richtig, dass sie das Modell rausnehmen.
Ja.
So, ich finde also die Reaktion und der Backlash zeigt ja eigentlich umso mehr, dass es ein sinnvoller Schritt ist, diesen Weg halt nicht so weit zu gehen. Und zu sagen, ey, vielleicht ist die maximale emotionale Bindung zu unserem Kunden nicht das, was wir wollen. Vielleicht ist es auch gar nicht so gesund. Ja, und deswegen eigentlich eine gute Sache.
Hast du aber auch gehört, dass bei Google Maps auch was weggenommen wurde?
Nee.
Weil Google hat jetzt da angefangen, dass du quasi, wenn du nicht mehr angemeldet bist mit einem Google-Konto, jetzt weniger angezeigt bekommst. Vor allem sowas wie irgendwie, keine Ahnung, wenn du jetzt so einen Ort auf der Karte aufhast, dann steht da ja immer zum Beispiel, wie viel da aktuell los ist, ja, dass dir sowas halt nicht mehr angezeigt wird oder Speisekarten bei Restaurants. Ich glaube auch bei den Bewertungen bekommt man noch die Gesamtbewertung angezeigt oder irgendwie sowas. Also die haben da so ein paar Infos ausgedünnt, wenn du nicht mit deinem Google-Account angemeldet bist. Ich weiß es nicht, ob es da viele gibt, die das ohne den Account nutzen. Aber ich glaube, sowas ist ja auch immer irgendwo eine Strategie von der Firma dann, die Leute noch mehr dazu zu pushen, sich halt anzumelden und zu registrieren. Ne? Vielleicht für viele iOS-User interessant, die dann nicht unbedingt mit dem Google-Account angemeldet sind. Könnte ich mir halt vorstellen. Also bei einem Android-Smartphone bist du ja eigentlich immer automatisch mit deinem Google-Account angemeldet. Ja, finde ich auf jeden Fall krass. Und was ich auch krass fand, ist, dass mir letztens jemand geschrieben hat, bei Instagram, fand ich ganz interessant, dass er beobachtet hat, dass wenn er eine Google-Rezension schreibt über Google Maps, dass die einfach gelöscht werden, ohne dass er davon eine Benachrichtigung bekommt. Und auch keinen Einspruch mehr dagegen einlegen kann. Weil das war früher anders.
Okay.
Das finde ich nämlich auch eine krasse Sache. Ich weiß jetzt nicht, seit wann das schon so ist. Scheint wohl schon auch ein bisschen länger so zu sein. Aber früher war es so, dass natürlich eine Firma, die das Recht hat, auch gegen Bewertungen vorzugehen. Das ist ja irgendwo klar. Es kann natürlich immer jemand irgendeinen Scheiß schreiben und dass man dann da irgendwie die Möglichkeit hat, dagegen Einspruch einzulegen. Das ist ja normalerweise vollkommen in Ordnung. Und dann geht es halt nur darum, dass das halt geprüft wird. Und das ging früher wohl auch. Aber jetzt mittlerweile, zumindest war das seine Beobachtung, ist es so, dass diese Rezensionen dann einfach offline genommen werden, ohne dass du eine Benachrichtigung bekommst und ohne dass du die Möglichkeit hast, dagegen irgendwie Einspruch einzugeben. Er hatte mir da zwei Beispiele geschickt, wo das der Fall war. Und da wollte ich auch mal euch fragen, ob ihr solche Erfahrungen gemacht habt, weil das finde ich schon ziemlich crazy, weil das natürlich schon bedeuten würde, wenn das jetzt wirklich großflächig so läuft, dass die ganzen Google-Bewertungen ja durchaus zu positiv ausfallen, ne? Weil wenn man es gar nicht mehr mitbekommt, dass die eigene Google-Rezension rausfliegt, dann macht man natürlich auch nichts dagegen. Auch wenn man wahrscheinlich vorher auch wahrscheinlich schon nichts dagegen gemacht hat, weil erstmal, keine Ahnung, irgendwelche Beweise einreichen natürlich auch immer stressig ist. Aber zumindest gab es da noch die Möglichkeit, ne? Und jetzt ist es ja noch krasser. Also, ja, würde mich mal interessieren, ob ihr da ähnliche Erfahrungen mit gemacht habt. Dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil für mich ist es jetzt bisher zumindest immer so gewesen, dass die Google-Bewertungen irgendwo immer so das sind, wo ich mich fast mit am meisten dran orientiere. Und wenn man dann sowas liest, dann muss man ja schon wieder überlegen, ist das wirklich so oder sind die nicht eigentlich viel zu positiv? Ne? Ich meine, das wird von Fall zu Fall abhängen, davon abhängen, ob dann das Unternehmen da auch was gegen macht. Ne? Unternehmen, die sagen, ist mir scheißegal, diese Google-Bewertung, da werden dann wahrscheinlich alle Bewertungen gepostet, wie immer, aber Unternehmen, die da aktiv gegen vorgehen, können wahrscheinlich schon da einen großen Unterschied machen oder einen großen Unterschied erzielen, indem sie einfach gegen viele Bewertungen dann Einspruch einlegen und dann, ja, die gelöscht werden.
Crazy stuff. Also erstmal vielleicht kurz zu der Geschichte mit dem Account.
Ja.
finde ich schon an sich mega crazy. Also ich nutze Google Maps nur mit Account, aber ich bin auch Google Maps Power User, muss ich sagen. Ich habe ganz viele Listen und Favoriten und alles Mögliche da drin. Also ich bräuchte so, um von Google Maps zu Apple Maps zu wechseln, bräuchte ich eigentlich so einen Umziehservice, wie wenn du so von Spotify zu Apple Music wechselst oder so und dann da Songshift oder wie das heißt, deine ganzen Playlisten mitnehmen kannst. Sowas bräuchte ich für Maps, um da überhaupt von wegwechseln zu können. Mhm. Weil ich mein Leben lang gefühlt schon auf dem ganzen Globus verteilt meine Favoriten setze und so. Und dann, sodass, wenn ich irgendwie mal 10 Jahre später wieder in Schweden in derselben Stadt oder so bin, dass ich dann genau weiß, ach krass, da war dieser eine Burgerladen, den ich richtig gefeiert habe. Und auch so Bucketlist-Ziele, wo ich mal hin will und so, habe ich ganz viele bei mir drin. Also mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, dass da Features fehlen, wenn man nicht eingeloggt ist. Aber finde ich trotzdem einen crazy Schritt, weil in meinen Augen war die Menge an Informationen, die verfügbar sind auf Google Maps, für mich auch immer mit der Hauptgrund, warum ich es angefangen habe, viel mehr zu nutzen als Apple Maps oder sonst was. Ich meine, mittlerweile hat Apple Maps gut aufgeholt, aber ich würde sagen, die generelle Informationsqualität auf Google Maps ist trotzdem noch höher. Also nicht nur, was die Menge an Orten angeht, die man findet, sondern auch die Informationen dann, wie viele Bilder, wie viele Bewertungen, wie viele Informationen zu Öffnungszeiten und all den Kram. Und es zu begrenzen, gerade für neue Nutzer, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist, weil das sind ja gerade die Leute, die du eigentlich damit beeindrucken willst, wie viele Infos da verfügbar sind. Weil wenn jemand, der normalerweise Apple Maps nutzt, zum ersten Mal auf Google Maps geht und dann sieht, das sind irgendwie weniger Infos, als ich bei Apple Maps bekommen hätte, da ist vielleicht dann der Reiz gar nicht so hoch, sich da einen Account zu machen und da reinzuhängen. Aber gut, da kann ich jetzt auch nur spekulieren. Und was das andere angeht mit der Kritik, muss ich sagen, ich orientiere mich auch sehr viel an Google Maps Rezensionen, habe aber in der Vergangenheit auch schon so immer, wenn ich Google-Rezensionen lese, wie so ein Filter im Hinterkopf laufen, der direkt einordnet, was ich da eigentlich gerade lese. Weil es gibt sowohl diese Bewertungen, wo du das Gefühl hast, die sind so übertrieben positiv, die hat wahrscheinlich der Ladenbesitzer selbst geschrieben, und da irgendwie die Quote zu erhöhen. Und es gibt aber auch gerade bei Restaurants, finde ich, ist das ganz, ganz schlimm, teilweise Restaurants, die ich richtig geil finde, wo ich schon häufiger essen war, wo das Essen gut ist, wo eigentlich alles passt, die aber irgendwie viele negative Reviews haben, weil die dann irgendwie, wenn die in der Rush-Hour überlaufen sind oder so, halt hier und da was schief geht und dann sind die Leute direkt mad. Und du hast halt immer diesen Effekt, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass du eine wütende Rezension schreibst, wenn was schief läuft, als dass, wenn alles fein war, du eine positive Rezension schreibst. Weil wenn alles fein war, dann gehst du einfach aus dem Laden wieder raus, sagst, ja, hat gepasst, ich komme halt nächste Woche wieder, ist eh okay. So, aber du gibst kein Statement dazu ab. Aber wenn du eine Dreiviertelstunde auf dein Essen warten musstest und dann haben sie sich nicht mal gemerkt, dass du es ohne Karotte wolltest, ja, dann ist die wütende Rezession mit der Ein-Sterne-Bewertung ganz schnell raus. Und das sind dann meistens die Rezessionen, die mit so Statements beginnen wie: Ich habe nur einen Stern gegeben, weil man nicht 0 Sterne geben kann. Also keine Ahnung, wie sich das dann darauf auswirken wird in Zukunft. Aber ich fände, so einfach nur nach der Bewertung gehen und fertig war auch in der Vergangenheit nicht möglich. Man musste sich eigentlich immer durchlesen und da noch so seinen Teil dazu denken, um quasi Rezensionssprech in Realität übersetzen zu können.
Ja, aber man muss natürlich trotzdem sagen, dass die Rezensionen sehr entscheidend sind, weil du ja häufig auch erst auf ein Restaurant klickst, wenn du siehst, dass es eine gute Rezension hat.
Ja, vor allem, wenn so 1000 Bewertungen sind und es sind so 1000 Bewertungen, 2,5 Sterne, aua. Ja. Dann gehst du da nicht hin.
Beste Bewertung bei Restaurants ist immer Fall fürs Gesundheitsamt. Dann direkt wieder rausklicken. Schon ein paar Mal gelesen. Ja, also, keine Ahnung. Ich finde, das ist halt ja sowieso immer so ein Problem, sobald irgendwie so eine Bewertungsplattform mit Rezensionen so einen großen Stellenwert bekommt, dass es wirklich einen Unterschied macht für eine Firma, was man dort für eine Bewertung hat, wird natürlich versucht, diese Bewertung halt zu schönigen, ist ja klar. Ne? Also Das ist leider irgendwo so. Es ist ja bei Amazon-Bewertungen auch so gewesen. Die waren ja auch jahrelang ein guter Indikator, wie gut ein Produkt ist. Und mittlerweile muss man da auch mit absoluter Vorsicht vorgehen, wenn man sich irgendwelche Amazon-Bewertungen reinzieht. Weil es ja, da haben wir ja schon, glaube ich, 2 Videos drüber gemacht. Weil es da ja super viele Möglichkeiten gibt, irgendwie gute Bewertungen zu bekommen, die auch genutzt werden von vielen Firmen. Nicht von allen, aber von vielen. Und ja, ich glaube, Google Maps ist jetzt auch nicht mehr davon auszunehmen, von diesem Problem. Ne? Auch wenn es da scheinbar eher so das Problem ist, dass dann die negativen Sachen halt immer gecancelt werden. So. Ja. Ja.
Gut, von Google zu Apple, lass uns reinstarten. Es wurde ein Event angekündigt. Obwohl, was heißt Event? Es ist ein bisschen unüblich, sage ich mal. Es wurden 3 Events angekündigt. 1 in New York, 1 in Shanghai und 1 in London, die alle mehr oder weniger zeitgleich stattfinden sollen, so wie ich es verstanden habe. Also von der Uhrzeit her sogar auch, obwohl es ganz woanders ist, müssen wir mal gucken. Es ist eine Art Hands-on-Experience. Man weiß noch nicht so genau, wie das wird. Ob das dann so eine Präsentation wird, wo die ganz viele Produkte vorstellen, so klassisch Keynote-mäßig und danach ist Hands-on. Oder ob das so eine Nummer wird, weil das Event an einem Mittwoch ist, dass sie so diese klassischen Pressemitteilungsruns machen. Dass so am Montag ein Produkt per Pressemitteilung angekündigt wird, am Dienstag auch und am Mittwoch auch. Und am Mittwoch ist dann ein Event, wo man irgendwie alle 3 Sachen dann anfassen kann. Deswegen sind wir einfach mal gespannt. Das ist was Neues für Apple, haben wir so noch nicht gesehen in der Kombination. Aber freut mich sehr, ich darf mit vor Ort sein, werde da in London mal vorbeischauen. Muss ich mal nicht so weit fliegen wie sonst, sehr schön. Und ich bin sehr gespannt auf die Produkte. Es gibt einiges in den Gerüchten, was theoretisch kommen könnte. Bei manchen Sachen halte ich die Wahrscheinlichkeit für höher, bei manchen niedriger. Und ich würde sagen, wir quatschen einfach mal drüber, was so alles kommen könnte, oder?
Ja, voll, let's go.
Wir starten rein mit dem iPhone 17e. Der Nachfolger vom 16e erklärt sich eigentlich von alleine, so neuerer Prozessor wahrscheinlich mit am Start. Dynamic Island soll wohl kommen.
Das wäre cool. Viel
mehr braucht's vielleicht nicht. Ich persönlich würde natürlich sehr auf AirTag-Support, einen Ultra-Wideband-Chip und MagSafe hoffen, weil ich fand das so frech, dass das 16e das nicht hatte. Das hat den Erfolg des Geräts scheinbar nicht gebremst. Also 16e hat sich echt gut verkauft, gerade im Firmenumfeld. Aber trotzdem, für normale, persönliche Endkunden würde ich mir wünschen, dass ein 17e auch Apple-Ökosystem-Features wie AirTags und MagSafe
an Bord hat. Ja, und das ist ja auch für Apple nochmal ein Upselling-Faktor. Wenn diese Features unterstützt werden, verkaufen die ja auch potenziell noch weitere Apple-Produkte. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da nachgeliefert wird. So, weil es vielleicht ist das Gerät dann auch ein bisschen teurer in der Produktion, aber du kannst dann danach auch daran wieder Geld verdienen. Also,
ja, das ist
irgendwie Quatsch.
So viel teurer ist es nicht. Also, so der Ultra-Wideband-Chip und die paar Magnete machen es wirklich nicht aus. Das ist eine rein politische Entscheidung, ob du die drin haben willst oder nicht.
Ja. Also, ich denke, da stehen die Chancen gut, dass sowas reinkommt. Dynamic Island ist halt auch wieder so ein bisschen der Punkt. Das ist ja schon irgendwie so ein Ding, was die neuen Smartphones von Apple neu machen. Aber es ist auch ein Punkt irgendwo für Apple, ihre Software zu vereinheitlichen. Deswegen könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das reinkommt.
Ja. Ich denke auch.
Zeit Kamera ist wird es. Natürlich ein Ab. Kamera wird natürlich eine Einschränkung haben.
Aber ist okay. Display wird weiterhin 60 Hertz sein.
Ja, das
können wir
das
uns da, das ist dann das letzte iPhone, bei dem wir uns noch drüber aufregen dürfen, dass es viel zu wenig ist. Aber ich denke, wenn es in irgendeinem iPhone-Modell Sinn macht, dann dort. Nicht, weil man zu dem Preispunkt nicht 120 Hertz bekommen sollte. Das ist überhaupt nicht, was ich sagen will. Man sollte 120 Hertz zu dem Preispunkt bekommen. Aber Apple hat ja so ihre Eigenheit, sage ich mal, ihre Geräte abzustufen und gewisse Features für die teuren Geräte vorzubehalten. Und beim 17e könnte ich es noch halbwegs verstehen mit 60 Hertz. Ich fand, beim normalen Base-iPhone war es einfach todesfrech. Aber hey, 120 Hertz würde ich mich trotzdem freuen. Das wär's schon. Gut, nächstes Produkt. iPad 12 könnte vorgestellt werden. Das ist das günstige Basis-iPad mit nicht laminiertem Display und einer keinem magnetischen Apple-Pencil-Kopplung, sondern über USB-C-Kabel und all den Krams. Ja. Ich glaube, dieses Update wird sehr wichtig für dieses Gerät, denn es wird auf einen Prozessor gehoben werden, sollte es denn kommen, der dann Apple Intelligence unterstützt. Das war irgendwie beim letzten Budget-iPad irgendwie ein bisschen random, dass sie nochmal so einen Prozessor genommen haben, der kein Apple Intelligence kann. Nicht, dass es man jetzt Apple Intelligence unbedingt braucht, aber ich finde es immer strange, Hardware zu kaufen, die die aktuelle Software nicht unterstützt. Weil es ist ja schon so ein Zeichen dafür, wie das in Zukunft weitergeht. Wenn du schon zum Kaufzeitpunkt nicht die neueste Software haben kannst, wie sieht es dann erst in 5 Jahren aus? Ja. Deswegen, ja.
Das war halt auch bei uns in unserem letzten iPad-Vergleich so der Punkt, erinnere ich mich noch sehr gut, dass man so irgendwie zwischen den Stühlen stand. So eigentlich wollte man schon das günstige iPad empfehlen, weil das irgendwie dann trotzdem für die meisten Leute irgendwie am meisten Sinn ergibt. Aber dann irgendwie war es auch so, dass du dann ein Produkt empfiehlst, was ja potenziell in der Zukunft wichtige Features gar nicht bekommt. So, und dann war noch die Frage so, wie sehr scheißt Apple jetzt mit Apple Intelligence rein, dass überhaupt man überhaupt erwarten kann, dass da wichtige Features kommen. Aber die Überlegung war ja auch naheliegend, dass man gesagt hat, so ja, Apple fängt wahrscheinlich irgendwann an, gewisse Sachen als Apple Intelligence zu verkaufen, die vielleicht früher auch ein normales Upgrade des Betriebssystems gewesen wären. Ja, mhm. Und selbst solche Sachen würde man dann wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Es ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, nachdem das so heftig gefloppt ist, wie da die Strategie in Zukunft von Apple sein wird, ob die dieses Apple Intelligence nicht fast vielleicht so ein bisschen auslaufen lassen oder ob sie irgendwann dann doch noch da anknüpfen und das weiter durchziehen. Das ist so ein bisschen die Frage. Ich könnte mir gerade irgendwie so beides vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es ist ja so so heftig gefloppt, auch in den letzten Keynotes wurde ja immer weniger zu Apple Intelligence gesagt, dass man schon das Gefühl bekommen konnte, so vielleicht versuchen sie es jetzt auch einfach so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Aber vielleicht holen sie es auch irgendwann nochmal raus. Also
ich glaube, sie holen es nochmal raus. Das Branding ist zu gut. AI, Apple Intelligence.
Aber das Branding hat doch jetzt schon stark gelitten.
Das Branding hat stark gelitten. Die Frage ist, findest du ein Branding, das ausreichend gut ist, um dann insgesamt trotzdem besser zu sein? Weil ich glaube, auch wenn sie ein bisschen Asche verbrannt haben, da kann man es noch retten. Ja, wenn jetzt das neue Siri wirklich gut wird auf Gemini-Basis, wenn man jetzt anfängt, ne, noch ein paar weitere Funktionen zu bringen. Ich glaube, es ist noch rettbar und der Fakt, dass man jetzt so lange die Klappe gehalten hat dazu, wird sicherlich auch geholfen haben, dass ein paar Leute schon so ein bisschen vergessen haben, was da abging. Ob man jetzt nochmal die neue Marketingkampagne jetzt rausholt mit iPhone 18, jetzt mit Apple Intelligence, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird man erstmal noch so ein bisschen sich drum rum formulieren, aber so Apple Intelligence als Dachbegriff wird, glaube ich, weiterhin genutzt werden, aber wir werden es sehen. Nächstes Gerät. iPad Air, das könnte ein Upgrade auf den M4-Chip bekommen. Wo man sich jetzt schon denkt, braucht ein iPad Air wirklich einen M4? Aber ne, wenn das iPad Pro bei M5 ist, kann man auch ein M4 ins iPad Air packen. Und das sieht Apple ja ähnlich. Die haben ja seit Ewigkeiten immer ins iPad Air so den zweitneuesten Chip reingepackt. Und, legen da viel Wert drauf. Meiner Meinung nach braucht das iPad Air dringender ein besseres Display als einen besseren Chip. Der M3 ist richtig stark, das passt. So, da muss man, kann man theoretisch auch lassen. Stattdessen mal ne, auf OLED wechseln oder 120 Hertz, das wär's. Vor allem, weil die Pro-Geräte ja auch Tandem-OLED haben. Da mach halt Normal-OLED beim iPad Air und Tandem-OLED beim Pro. Da hast du trotzdem noch eine Abstufung drin. Aber ich finde, gerade beim 13-Zoll iPad Air ist halt 60 Hertz ein komplettes Verbrechen. Auf der Bildschirmgröße, das ruckelt so hardcore, das kann man sich wirklich nicht geben. Und ist auch so im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz anbietet, ist eigentlich peinlich. Aber ja, iPad trotzdem gutes Gerät, ne? Ich bin mir sicher, auch mit LCD und 60 Hertz werden sie da wieder einige von verkaufen.
Ja, safe. Okay, ja, dann kommen wir zu den MacBooks. Da stehen ja zwei Sachen im Raum. Einmal die MacBook Pros mit dem M5 Pro und M5 Max. die ja jetzt bisher noch nicht vorgestellt wurden. Und dann natürlich noch das Budget MacBook mit dem iPhone-Prozessor, wenn man so sagen kann. Ne? Also mit einem A-Prozessor, was dann halt hoffentlich günstiger ausfallen wird und trotzdem noch gute Leistung aufweist, weil die iPhone-Prozessoren ja mittlerweile auch auf einem krass hohen Stand sind.
Ja, also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die Geräte kommen, ist relativ hoch. Die Gerüchteküche ist sich da auch relativ einig, dass diese MacBooks kommen werden. Also ich würde sagen, von allen Produkten sind das so die, die am wahrscheinlichsten sind. Und beim Budget-MacBook bin ich richtig gespannt darauf, was sie mit dem Gehäuse machen. Wie viel Zoll das Display tatsächlich haben wird. Bleiben sie einfach beim MacBook Air-Gehäuse, um Cash zu sparen? Oder machen sie ein bisschen kleiner? Bunte Farben sind sehr wahrscheinlich. Ich finde auch die Einladung zu dem Apple-Event mit dem ganzen Grün und dem Gelb in dem Logo, gefühlt spricht das direkt dieses Produkt an. Also so ein grünes MacBook und ein gelbes und ein blaues.
Ja, ja, schon.
Sowas in die Richtung, dieser alte iBook-Vibe.
So ein bisschen iPhone 5C-mäßig, so das günstige dann in Farben. Das ist ja schon häufiger der Fall gewesen.
Die Frage ist, wird es dann auch ein silbernes oder ein schwarzes geben für die Leute, die halt keinen Bock auf eine knalle Farbe haben? Oder ist es so, wenn du das günstige Gerät haben willst, dann musst du committen. Dann muss es halt entweder grün oder blau oder gelb.
Weißt du, vielleicht haben die dann ja auch einfach Kunststoffgehäuse oder sowas.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee?
Ja, iPad Air ist ja auch aus Alu. Sogar iPad 12,
aber das soll ja
iPad 11 ist auch aus Alu.
Soll ja nochmal günstiger kostet was sein.
Ja. Das Alu macht das MacBook nicht teuer. Da würde ich mir wenig Sorgen machen. Aber gut, kann ja passieren, ne? Es gab schon eine Phase.
Wenn du jetzt nur am Prozessor Abstriche machst, das macht es doch jetzt auch nicht so viel günstiger. Kannst du mir noch nicht erzählen.
Doch schon.
Ja?
Klar,
was meinst du, sind denn die Unterschiede in der Produktion jetzt zwischen einem A-Prozessor und einem M-Prozessor?
Also ich würde schon schätzen, dass der M-Prozessor so doppelt bis dreimal so teuer in der Herstellung ist. Wie viel das jetzt vom Gesamtpreis ausmacht, darüber kann man streiten. Aber vielleicht sind es ja auch noch andere Stellen, wo sie kleine Abstriche machen. Vielleicht beim Lautsprecher ein bisschen, zwei Mikrofone weniger, vielleicht kein
macht dann günstiger? Das kann
das ist ja wie beim iPhone 16e, ja? Das ist ja auch günstiger als ein iPhone 16 gewesen dann nach dem Launch. Und was hat da ernsthaft gefehlt? Gutes Display. Vielleicht machen sie beim Display noch ein paar Abstriche. Wer weiß schon genau. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, das eine ist halt auch so die Frage, wie viel günstiger können sie es herstellen? Und das andere ist, wie viel günstiger können sie es verkaufen? Ja, weil die Leistung muss man sich ja dann auch anschauen. Auch im Vergleich zu dem, was die Konkurrenz so bietet. Ist dann überlegen, wo kann man das Gerät platzieren. Und ich glaube, die Gewinnmarge ist beim M4 MacBook Air noch so hoch, dass man da auch ein bisschen Raum nach unten hat. Machst noch ein bisschen weniger RAM rein und so. RAM ist gerade ein großer Hebel, mit dem man Geld sparen kann. Ja.
Das kann natürlich echt sein. Und vielleicht auch wieder kleinere Speichergrößen.
Ja, vielleicht kommt das 8 GB RAM MacBook zurück. Wir werden's sehen, ne?
Ja, das wird echt spannend. Ich glaube echt, dass das das spannendste Produkt wird von den möglichen Vorstellungen. Bei den anderen Sachen, okay, iPhone 17e finde ich auch noch spannend. Die anderen Sachen, die sind schon eher so vorhersehbar, ne? Was dann da, vor allem iPad Air. iPad Air wird wahrscheinlich echt nur M4 rein, fertig.
Ja, das Schöne bei dem MacBook ist meiner Ansicht nach auch, dass es halt in genau diese Kerbe reinschlägt, wo die Leute gerade nach neuen Produkten sehnt. Also niemand ist jetzt komplett aus dem Häuschen, wenn Nvidia die nächste 5.000 Euro Grafikkarte aus dem Hut zaubert. So ist eh nett für die Enthusiasten so, aber die meisten Leute wollen einfach geile Geräte zu geilen Preisen. Und das letzte Mal, dass Apple da einen richtigen Hit gelandet hat, war M4 Mac Mini in meinen Augen. Der war einfach ein kompletter Home Run, hatte natürlich auch seine Kritikpunkte, das Gerät, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis war brutal und es hat den Mac richtig cool gemacht, hat die Einstiegshürde gesenkt und ganz viele neue Einsatzgebiete ermöglicht für so einen kleinen, günstigen, leistungsstarken Computer. Und dieses günstigere MacBook, das könnte quasi der M4 Mac Mini der Laptops werden. Ja,
voll.
Das finde ich schon geil. Und ich es ist auch irgendwie so, wenn man jetzt so an das M1 MacBook Air denkt, das ist ja jetzt auch 5 Jahre alt mittlerweile. Und seit dem Zeitpunkt, wo dieser Laptop rausgekommen ist, sind wir eigentlich nie an einem Punkt angekommen, wo man gesagt hat, ja, den empfiehlt man jetzt gar nicht mehr. Sondern es ist so, ja, du kannst ein normales MacBook Air kaufen, aber die M1 sind so absurd günstig, kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Und der M1 reicht eh. Wenn wir jetzt halt so ein MacBook mit iPhone-Prozessor bekommen, das trotzdem schneller ist als ein M1 MacBook Air, aber halt als Neuprodukt preislich so attraktiv platziert werden kann.
Und Akkulaufzeit stelle ich mir auch stark vor mit dem Prozessor.
Auf jeden Fall. Ja, das ist auch noch ein Punkt, wo man sparen kann, rein theoretisch. Du könntest da eine Akkuzelle rausnehmen, weniger Milliampere-Stunden und trotzdem eine stabile Laufzeit haben.
Ja, voll. Ja, okay, also, ja, ich bin hyped. Aber okay, lass uns jetzt über die Pro-Geräte sprechen.
Ja, Pro-Geräte, ich glaube, das wird so ein bisschen, es ist ja jedes Jahr dasselbe, oder? So neue MacBook Pros kommen und wir überlegen uns, ist es jetzt der Zeitpunkt? Und irgendwie, das Absurde ist, ich hatte letztes Jahr mehr als dieses Jahr das Gefühl, das könnte jetzt der Zeitpunkt sein. Also sicher kann man es natürlich erst sagen, wenn die Geräte da sind und man genau weiß, was können sie, wie groß ist die Leistungssteigerung, was für Konfigurationen sind verfügbar. Ihr wisst es, 16 Terabyte SSD ist was, da warte ich seit Jahren drauf. Jetzt mit der aktuellen Speicherkrise weiß ich nicht, ob das überhaupt noch passiert. So, aber wir werden es sehen. Macht für mich einen riesigen Unterschied. Gleichzeitig sagt die Gerüchtelage aktuell, dass das M5 Pro und M5 Max MacBook Pro so das letzte MacBook im alten Gehäuse sein wird. Und dann M6 Pro und M6 Max MacBook Pro das Redesign bekommen. Mit eventuell Modem und hast du nicht gesehen. Da ist natürlich der Anreiz, noch mal ein Jahr länger durchzuhalten und bis dahin durchzustehen, ist natürlich auch irgendwo noch mal da. Aber ja, Julian, was bräuchte denn das M5 Pro und Max MacBook Pro, damit du sagst, das ist es jetzt für dich?
Ja, also Mobilfunk wäre schon auf jeden Fall der Punkt, wo ich sagen würde, yes, let's go. Das wäre schon so ultra praktisch. Also ich glaube, die Leistung wäre jetzt auch schon krass genug, das Upgrade so, ne? Also auch der M4 Max hat ja im Vergleich zum M1 Max schon deutlich mehr Leistung gehabt. Und ich muss sagen, das ist jetzt auch gar nicht mal unbedingt so das größte Problem jetzt an meinem MacBook.
Welchen Chip hast du drin?
M1 Max. Okay. Ja. Und ja, dementsprechend glaube ich, also ich glaube jetzt zwischen M5 und M6 so von der Leistung her wird das jetzt, glaube ich, beides für mich ein geiles Upgrade sein, wo es eigentlich egal ist, ob es jetzt dann nochmal, keine Ahnung, 20% besser ist mit dem M6. Deswegen, ja, werden solche Features wie zum Beispiel 5G-Modul oder sowas, das wäre eigentlich schon wirklich ein absoluter Gamechanger. Und nochmal geilere Akkulaufzeit wäre halt auch etwas, was ich noch sehr fühlen würde. Genau, einfach dadurch, dass der Prozessor effizienter sein kann, wenn er will. Das wäre halt auch stark. Ansonsten Display und Gehäuse. Ich muss sagen, das Gerät könnte ein bisschen leichter sein, ne? Also es ist schon klobig, das 16-Zoll MacBook. Aber das sind ja jetzt auch alle seitdem, ne? Also ich weiß nicht, ob die, wenn die das neue Gehäuse rausbringen, ob sie es dann vielleicht schaffen, das so einen Tick dünner zu machen. Ich habe eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Es muss jetzt kein R sein, aber so ein Tick dünner wäre jetzt eigentlich nicht verkehrt, oder? Wie siehst du das? Also schon Brocken.
Ja, es ist ein Brocken. Ich muss sagen, ich mag, dass es ein Brocken ist in vielerlei Hinsicht. Vor allem, du hast einen riesigen Akku da drin, so groß, wie er nur sein kann fürs Flugzeug. Mein Bedenken wäre, wenn sie das das Laptop wieder dünner machen, wird dann auch der Akku nicht mehr an dieser Maximumgrenze kratzen vom Flugzeug, weil sie einfach sagen, guck mal, der Prozessor ist jetzt so viel effizienter, jetzt können wir auch einen etwas kleineren Akku verbauen. So, das wäre so ein bisschen meine Befürchtung. Aber Lautsprecher sind für mich auch ein Riesending. Sowieso in allen Technikprodukten, die ich besitze. Ihr wisst es, ich rede viel zu gerne und viel zu lange über Lautsprecher bei allen möglichen Geräten, aber die 16 Zoll MacBook Pro Lautsprecher sind für mich bis heute etwas, das mir die Kinnlade runterklappen lässt. Es ist so absurd, diese Soundqualität aus einem Laptop raus haben zu können, mit dem Bass, mit der Räumlichkeit. Und meine Befürchtung wäre auch, wenn sie das Gerät wieder dünner machen, dass du dort zumindest beim Bass ein paar Abstriche machen musst. Mhm. Und ich gebe dir schon recht, es ist ein bisschen globig und es ist ein bisschen stressig, das Ding rumzutragen. Aber
ich finde aber auch, ist auch ein großer Punkt ist auch das Gewicht. Also wenn du das MacBook in deinen Rucksack reinballerst, hast du schon echt gut Gewicht drin.
Ja.
Ne? Also es ist gar nicht mal nur, also der Formfaktor an sich stört mich gar nicht so sehr, aber das Gewicht geht ja mit einher. Die machen ja immer das Gehäuse komplett voll. So, die bauen ja keine Luft ein. Also dementsprechend, wenn sie es leichter machen wollen, wird es wahrscheinlich auch dünner.
Ja, kann schon gut sein, ne? Andererseits fand ich es immer geil an dem dicken Gehäuse, dass man gesagt hat, komm, wir gehen einfach auf maximale Kühlleistung. Und das ja, obwohl der Prozessor effizienter geworden ist. Also mit dem Sprung auf den M1 Max weg vom Intel war ja so, der Prozessor wird ein Vielfaches effizienter und wir machen das Gehäuse trotzdem dicker. So, also wir stellen an beiden Stellschrauben gleichzeitig die geile Dauerleistung möglich machen. Ja, bessere Kühlung und effizienterer Chip zusammen. Und natürlich könnte man jetzt an den Punkt kommen, wo man sagt, mit einem M6 Pro, der ist so effizient, wir können das Gerät dünner machen, wir können Akkukapazität rausnehmen und wir können nur noch einen Lüfter einbauen und es ist trotzdem, selbst wenn das Ding heiß läuft, ist die Performance besser denn je und die Akkulaufzeit extrem super. So kann man natürlich machen, aber bei sowas denke ich mir dann immer, es hätte ja sogar noch geiler sein können, weißt du, wie ich meine? Und von einem Pro-Gerät, bei mir ist es auch so, 80% der Zeit nutze ich mein MacBook gedockt am Display. Und dann juckt mich das nicht, wie dick das ist oder wie viel das wiegt. Da will ich einfach nur, dass der Lüfter die Fresse hält oder wenn dann halt der Videoexport startet, dass der so schnell wie möglich durch ist. Und wenn der da irgendeine Thermikdrosselung machen muss vom Chip, dann turnt mich das schon komplett ab. Ja, das können die gerne in einem MacBook Air machen oder so, das ist okay. Aber ein Pro-Gerät, finde ich, sollte alles in seiner Macht Stehende tun, um Drosselung wegen Überhitzung zu vermeiden.
Es ist schon natürlich Meckern auf hohem Niveau. Also eigentlich passt schon sehr viel an diesem MacBook. Ich ärgere mich im Nachhinein auch, dass ich zu wenig Speicher genommen habe. Ich wäre jetzt nicht so wie Felix eskaliert, aber eine Speicherstufe höher wäre schon noch nice gewesen. Ja, aber ich glaube, ich werde mein MacBook einfach nochmal neu aufsetzen, das nochmal schön fresh machen und dann noch bis zum M6 warten. Außer die zaubern jetzt halt so ein Modem aus dem Hut, aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Da hätte man schon irgendwas in den Gerüchten, glaube ich, von gesehen, wenn das jetzt anstehen würde.
Ja, ich glaube, das wird dann das übernächste MacBook Pro sein, dass diese Features mit.
Aber das sagen wir gefühlt auch schon ewig, also mal gucken, ob es das
so ist. Ja, das ist immer so. Aber das ist auch das, ich finde, das ist auch wirklich eine angenehme Position und ich kann mich nicht dran erinnern, wann es das letzte Mal so war, dass man so entspannt auf diese MacBook Pro Upgrades geschaut hat. Weil ich meine, wir beide nutzen MacBook Pros schon so unsere ganze Karriere lang vom Ding her. So zum Videos
nicht die ganze.
Machen. Nicht die ganze. Julian ist erst noch umgestiegen.
Ich habe erst einen Irrweg eingeschlagen. Da hatte ich einen Dell XPS 13, glaube ich. Ja, aber dann wurde ich ja irgendwann von meinem Erlöser Felix Bahr zum Licht geführt.
Genau.
Ja, und durfte dann endlich an dem leckeren Apfel naschen.
Ja.
Genau.
Aber ich meine, so, es gab so diese Zeit, wo selbst wenn eine neue... Also, ne, wenn man die Chance hatte, sein MacBook zu upgraden und es gab halt neuere Chips, neuere GPUs und mehr Leistung und so, man hat sich so richtig danach gesehnt. Man hat diese Mehrleistung unbedingt gebraucht. Und ich finde so das M1 Max MacBook Pro, auch wenn ich merke, dass meins jetzt langsam ein bisschen in die Jahre kommt und vor allem mit zunehmenden AI-Features auch dann in Final Cut, um Masken zu machen und hast du nicht gesehen, so gibt's schon manche Punkte, wo ich mir denke, ein bisschen schneller würde nicht schaden. Aber es ist null unangenehm oder so. Ich kann diesen Rechner einfach benutzen und der macht alles, was ich will. Und wenn ich mir denke, ich warte noch ein Jahr, dann ist es einfach okay. Es geht. Du kannst einfach noch ein Jahr warten, so, es rennt nicht davon. Und der Effekt ist irgendwie immer, mit jedem Jahr, dass du länger wartest, wird das Upgrade, wenn du es dann machst, krasser. Und deswegen ist für mich so ein bisschen so der Punkt, wo ich wirklich sage, so die 16 Terabyte, das ist vielleicht der Make-it-or-break-it-Moment für mich. Aber wie gesagt, bei der aktuellen Speicherkrise weiß man nie, ob Apple 16 Terabyte bringt und wenn sie es bringen, was da für eine Zahl hinten dran steht. Weil alles bin ich auch nicht bereit dafür auszugeben. Also irgendwo hört es dann auch
vieles,
auf.
Vieles, ne? Aber nicht alles.
Irgendwo hört es dann auch auf. Aber so der Traum wäre es schon. So ein 16 Terabyte MacBook mit LTE und Tandem OLED Screens.
Ich glaube, das wäre für dich gerade alles. Also wenn sie jetzt 16 Terabyte rausbringen beim M5 Max,
dann wird's tricky. Mit dem alten Gehäuse. Du kannst dann so oder so argumentieren. Ich habe das auch immer gesagt bei den letzten Generationen. Das Gehäuse ist so gut, das Mini-LED-Display, die Lautsprecher, das Trackpad.
Die ausgereifteste Variante des
Gehäuses. Es passt alles. Die Ports. So, es ist wirklich vollkommen in Ordnung. Danach.
Dann nehmen die genau. Port wieder raus oder sonst was. Kann alles
passieren. SD-Karte geht verloren oder so. Ich würde kotzen. MacBook Pro ohne SD-Slot. Ja. Dann machen die wieder irgend so einen Scheiß nur mit USB-C überall. Nee, so nicht. Vielleicht kaufe ich mir dann noch einen gebrauchten M5. um ein bisschen Geld zu sparen dann. Ja?
Also no joke, es könnte auch sein, dass sie das neue Gehäuse echt versauen.
Ja?
Könnte durchaus
also,
sein.
Das Einzige, was sie noch wirklich, also dünner, okay, ne, darüber haben wir gesprochen, die Notch noch weg, wäre vielleicht so ein Ding. Mich stört jetzt nicht sonderlich doll, aber ohne wäre natürlich trotzdem geiler. So, aber das sind so Tandem-Ole. Ja, braucht man es wirklich? Keine Ahnung. Gut, lass uns zum nächsten Produkt kommen. Displays könnten noch kommen, also sowas wie neues Pro-Display oder neues Studio-Display.
Aber Felix, was soll denn noch alles kommen?
Nee, das ist ja, das kommt ja nicht alles. Das sind ja alles nur Sachen, die kommen könnten.
Ja, wahrscheinlich ich werden auch, ich kann drei mir nicht vorstellen, dass das alles kommt. Ist ein bisschen viel für ein Event. Na gut.
Ja, aber warum? Schau mal, du könntest zum Beispiel auch den Mac Mini, könnte man auch upgraden auf M5 und M5 Pro, wenn die Chips dann schon da sind.
Ja, glaube ich noch nicht.
Nee, du glaubst, der Mini hängt noch ein Weilchen auf dem 4?
Ja, ja.
Ja, okay,
ein Jahr mindestens.
Und bekommt dann direkt den Sprung auf M6.
Ja.
So wie der iMac, der wird so lieblos in der Ecke liegen gelassen und dann irgendwann, ach huch, guck mal, das haben wir ja ewig nicht beachtet.
Ups.
Können wir mal einen neuen Chip reinmachen. Nee, aber Displays fände ich schon stark. Ich glaube, viele Leute hoffen schon länger auf neue Versionen der Displays. Fände ich auch cool, da mal wieder was Zeitgemäßes im Sortiment zu haben. Ich finde, beim Studio-Display ist es am krassesten, wenn mich Leute fragen, ob ich das empfehlen kann, vor allem, weil es auch so teuer ist. Und man muss irgendwie immer wieder feststellen, obwohl die Specs dem Preis eigentlich nicht gerecht werden, es ist so ein stabiles Gesamtpaket, dass es trotzdem irgendwo doch okay ist. Aber so 60 Hertz LCD, nicht mal Mini-LED, das ist halt, das tut einfach weh, 2026, sowas noch zu kaufen. Deswegen, da wäre ein Update schon schön. Und Apple TV schieben wir schon seit dem Herbst vor uns her. Den könnten sie vielleicht noch in der Pressemitteilung dazu schmeißen.
Das wäre es, ja. Ja, aber es ist ja schon ein bisschen was. Also, wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt, ne?
Boah. Und wir kommen zu den Kommentaren.
Yo.
Micklich hat geschrieben, kommt GTA 6 vor, schlauer Siri?
Ja. Nee. Obwohl, GTA 6 wurde ja auch jetzt verschoben. Also.
Wurde schon wieder verschoben, oder
was? Nee, jetzt nicht aktuell, aber wurde verschoben. Also
okay. Wird auch noch mal verschoben vielleicht.
Ich denke auch, es wird auch wahrscheinlich noch mal verschoben. Also.
Ja, und Siri dieses Jahr, ich glaube jetzt, wo sie mit Google und Gemini da in einem Boot sitzen, ist die Chance doch recht groß, dass wir zumindest diese WWDC eine Ankündigung dafür bekommen. Und vielleicht launcht es nicht gleichzeitig mit dem iPhone 18 Pro dann, sondern wieder so dann End of the Year. Aber ja, ich würde sagen, es macht das Rennen noch vor GTA 6.
Ja. Blood hat geschrieben, Digga, das mit dem Schlüssel beim Ferrari hat einen ganz anderen Grund. Der Schlüssel wird zum Angeben benötigt. Bei deinem Ankommen mit dem Ferrari oder Parken in der Tiefgarage sieht dich ja kaum jemand. Ja. Also muss der Schlüssel im Restaurant oder bei gewissen Meetings natürlich immer auf den Tisch gelegt werden. Deswegen sind diese Schlüssel auch so auffällig. Jeder muss gleich sehen, aha, da kann sich jemand einen Ferrari leisten. Kein anderer Grund.
Ja.
Dem würde ich nicht unbedingt widersprechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, man kann sagen, es gehört zur haptischen Experience von einem Ferrari, dass du auch das Auto aktivierst mit einem Schlüssel. Aber der Punkt ist nicht vom Tisch zu weisen. So.
Ja, 4K Forever hat geschrieben, ich bin deutlich älter als ihr und finde eure Ansichten erfrischend, aber bei Autoschlüsseln bin ich tatsächlich anderer Meinung. Bei Porsche ist das Schlüsselerlebnis geradezu legendär und bei Ferrari wird es nicht anders sein. Und der 12-Zylindri ist doch wohl wirklich elegant. Ja, einfach mal passend dazu noch die konträre Meinung da in den Raum geschmissen. Es geht vielleicht nicht nur ums Angeben, sondern auch um das legendäre Schlüsselerlebnis.
Das legendäre Schlüsselerlebnis, ja. Mein legendäres Schlüsselerlebnis war mal, dass ich mich ausgeschlossen habe bei meiner Wohnung. Legendäres Schlüsselerlebnis. Okay, was wolltest du sagen?
Ja, ich kann es bei Porsche noch nachvollziehen, wenn wir jetzt über einen Porsche reden, wo du halt einsteigst und dann links da den Schlüssel noch reinfummeln darfst. So, das hat vielleicht noch was Legendäres, aber so einen Funkschlüssel in der Hosentasche dabei haben zu müssen, statt einfach das Smartphone nutzen zu können, ist für mich nicht legendär, sondern einfach altbacken. Aber das kann ja jeder so sehen, wie er möchte. Und zum 12-Zylindri wollte ich noch sagen, ich finde den tatsächlich auch ganz hübsch. Wir haben ja letzte Woche noch darüber geredet, dass uns die aktuellen Ferraris designtechnisch nicht mal unbedingt ansprechen. Aber beim 12-Zylindri macht es meiner Ansicht nach einen riesen... ja, ich weiß nicht, wie man...
12-Zylindri.
Ich weiß nicht, wie man den... wie man den auch... wie man den direkt auf Deutsch aussprechen würde.
Was man heißt 12 eigentlich, auf Italienisch?
Hier auf Wikipedia steht... Dodici Zylindri.
Scheiße. Also ich finde, der klingt 911er geiler.
Ja, nee, der ist schon ganz hübsch, aber ich finde, es macht einen riesen Unterschied, ob der vorne diesen schwarzen Balken drin hat oder nicht. Den hat er ja an fast jedem Spec. Aber es gibt auch zum Beispiel diesen Novitec-Umbau, der dann diesen schwarzen Balken entfernt. Und je nachdem, wie man sein Fahrzeug foliert oder so, kann man diesen schwarzen Balken ja sicherlich auch wegbekommen. Und sobald der weg ist, sieht das Auto brutal aus. Und ich weiß, der schwarze Balken, der ist irgendwie eine Hommage an den älteren Ferrari, aber ich fühle den nicht. Ohne ist geiler.
Ja, sieht richtig lost aus. Oh ja, hier ist so ein bisschen Klavierlack vorne drauf, geil.
Die Designer waren so geil. Wir halten unsere Historie in Ehren mit einer Design-Hommage und alle nur so. Check ich nicht, was soll das?
Also ganz ehrlich, wenn das Auto auf der Straße auf mich zukommt, denke ich nicht, da kommt ein Ferrari. Sie haben da es mag vielleicht insgesamt nicht verkehrt aussehen, dieses Auto, aber du hast nicht das Gefühl, oh, da kommt ein Ferrari. Du hast das Gefühl, ja, da kommt irgendein Honda, der ein bisschen aufgemotzt ist, fertig aus. So, das ist, tut mir leid, aber da haben die leider so ein bisschen schon verkackt. Aber das ist ja alles subjektiv, ja, also Wenn einer von euch einen Zylindri fährt, einen 12-Zylindri, dann möchte ich euch trotzdem gratulieren. Dann
nehmt das bitte nicht persönlich.
Genau.
Wir sind trotzdem neidisch. So, ja. The Whale hat geschrieben, zur KI-Arzt-Sache habe ich auch einen kleinen Erfahrungsbericht. Ich habe über 2 Jahre circa alle 4 bis 6 Wochen hohes Fieber gehabt. Zum Teil grippenähnliche Symptome, zum Teil auch nur Fieber. Meine Hausärztin hat es als normal abgetan. Selbst als ich diese gewechselt habe, wurde ich als anfällig nach Covid-Erkrankung abgestempelt. In meiner Verzweiflung habe ich ChatGPT konsultiert. Chatty bestätigte mich, dann war es wahrscheinlich 4-0, dass das weit weg von normal ist und stellte den Verdacht asymptomatische bakterielle Lungenentzündung in den Raum. Die genauen Symptome und wie wir darauf gekommen sind, erspare ich euch jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich nach der 3. Blutuntersuchung auf die Werte bestanden, die Ärzte mit der Nase auf die Symptome gedrückt. Die Blutwerte haben exakt das bestätigt und nach 2 Wochen war ich komplett geheilt. Echt verrückt inzwischen. Klar würde ich nicht alles über KI regeln, aber das Zusammenspiel von Symptomen in Verbindung mit der Auswertung von Blutergebnissen kann eine KI heute leider besser beurteilen als so mancher Arzt.
Ja, ich weiß nicht, ob du das auch gescreenshottet hast, aber es gab da noch mehr Kommentare.
Ja,
auch von
die kommen direkt danach.
Weil das passt noch richtig gut. Da meint auch jemand, der jetzt Medizin studiert und
ist direkt der Nächste. Kannst du sofort vorlesen, wenn du möchtest.
Ich habe ihn nicht gefunden. Ich glaube, wir haben
ist eine andere Reihenfolge. Doch, das ist die... Ist die
hä? Ach, brr. Ja. Ja. Okay. Ich kann... Brr schreibt, ich kann dir als Medizinstudent sagen, der des Öfteren bei Praxen und Krankenhäusern Praktika gemacht hat, dass der Arzt, der dir gegenüber sitzt, teilweise auch eine KI offen hat und dort Sachen eingibt. Würde mich mal interessieren, was das dann für eine KI ist. Kann mal in Bezug auf Diagnostik sein, aber auch für Medikation, Behandlungsformen und weiteres. Viele Ärzte haben auch kein Problem, wenn du selbst dich etwas mit den möglichen Erkrankungen beschäftigst und bei der Suche hilfst. Nur kommt es da stark drauf an, wie du es rüberbringst. Formuliere es eher als Verdacht und dass du diesen einfach nur gerne mitteilen würdest, aber auch erklären kannst, warum. Und den passenden Gegenüber hast. Viele Mediziner halten sich für unfehlbar, weshalb sie auch mit Kritik nicht so gut umgehen können. Wird vielen schon in der Schule, 1-0-Abi, im Studium und von der Gesellschaft suggeriert, wie toll sie sind und umgekehrt erleben sie selten Kritik, da sie sich der Hierarchie im Krankenhaus beugen, was zum Fehlen einer Kritikkultur führen kann. So.
Ja.
Ich glaube, der Kommentar geht noch weiter, oder?
Es gab... Ah, es ist ja wirklich durcheinander, weil einen müsste es eigentlich noch geben. XQX hat noch dazu geschrieben, es ist leider ein zweischneidiges Schwert. Allzu oft kommen Patienten auch mit falschen Selbstdiagnosen nach KI bzw. Internetrecherche und sind dann so drauf festgefahren, dass sie für die richtige Diagnostik nicht mehr offen sind, obwohl die falsche Selbstdiagnose bereits durch mehrere Diagnoseverfahren ausgeschlossen werden konnte. Bislang sind die Kompetenzen von echten Fachexperten eben doch noch besser als ein Patient ohne Fachwissen der KI nutzt. Insofern, es kann unterstützen, aber es ist doch immer Vorsicht geboten und man sollte die Ergebnisse der eigenen Recherche nicht als unumstößlich richtig ansehen. Ja, 3 tolle Kommentare, fand ich richtig gut, den Diskurs, der da entstanden ist. Und ich finde den Tipp von Brr, den kann man sich, glaube ich, am ehesten zu Herzen nehmen. Dieses selber nachschauen, selber gucken, dann ne, vorschlagen und mal schauen, was passiert, ja. Und dann den hybriden Ansatz nutzen. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du halt einen Arzt gegenüber hast, der bei einem länger bestehenden Problem schon einfach sagt, ja, das ist kein Problem, obwohl du selber ganz genau weißt, du hast ein Problem. Ist auch nochmal was anderes, als wenn der Arzt einfach eine wirklich krasse Diagnose raushaut. Aber du sagst, nee, es muss eigentlich was ganz anderes sein. Ich glaube, es ist so vor allem diese Situation, in der man nicht so wirklich diagnostiziert wird, sondern gesagt bekommt, nö, ich glaube, da ist nichts. Dass das die Situationen sind, wo man den krassesten Benefit hat, wenn man sich da nochmal selber auf die Suche begibt.
Ja, voll. Also ich würde auch immer, also ich würde immer sagen, sobald es halt irgendwelche Fakten oder Blutergebnisse oder sonst was gibt, die gegen eine KI-Diagnose sprechen, muss man da auf jeden Fall von abweichen, ne? Also das ist, finde ich, immer so der Punkt, Fakten sind dann da nicht von der Hand zu weisen. Aber ja, ich finde eigentlich, muss ich echt sagen, das Feedback hier echt stark. Also danke da auf jeden Fall.
Sehr differenziert, so macht's Spaß.
Ganz genau. So, jetzt bin ich hier bei unseren Kommentaren komplett durcheinander gekommen.
Lemma ist voll bei uns. Bin voll bei euch. Dass es wieder ordentliche Knöpfe sein müssen, die man wirklich drücken kann und nicht so ein Quatsch mit kapazitiven Flächen wie bei VW am Lenkrad, wo jetzt zum Glück alle wieder zurückrudern. Aber diskutiert doch mal gerne, welche Knöpfe man wirklich braucht. Warum feiern alle einen Extra-Knopf für die Temperatur oder die Lüftergeschwindigkeit? Wenn man die Klimaautomatik ordentlich verstanden hat, muss man da eigentlich gar nichts mehr manuell anpassen. Ich sehe das ständig im Umfeld, dass die Leute die Automatik nicht nutzen und dann manuell rumfummeln, was ja eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Viel wichtiger wären doch ordentliche Shortcuts für Sachen wie die Frontscheibenbeheizung statt der Lüftergeschwindigkeit. Das gleiche beim Licht. Wer stellt denn heutzutage noch manuell Stand- oder Abblendlicht ein? Da braucht man eigentlich gar keine extra Tasten mehr, weil das eh die Automatik macht. Auch der Tesla-Ansatz bei den Spiegeln übers Lenkrad ist ja nicht verkehrt. Wie oft stellt man die schon ein, wenn man eine Memory-Funktion hat? Was denkt ihr? Welche Knöpfe braucht man wirklich noch haptisch? Und wo ist eine gute Automatik eigentlich die bessere Lösung?
Ja, also ich finde, die Beispiele, die passen eigentlich schon ganz gut. Also sowas wie Klima finde ich, so ein Shortcut mit einer Taste und da, so, das finde ich irgendwie sinnvoll, weil das macht man dann doch relativ häufig. Blinken, finde ich, darf auch nicht wegrationalisiert werden. Blinken finde ich auch sehr wichtig. Bin ich voll bei dir.
Blinken muss ein Hebel sein. Aber ja. Gut, das haben wir ja zum Glück überlebt. Das ist jetzt,
der Spuk ist vorbei. Und Lautstärke finde ich halt auch super wichtig, ne, vom Auto. Aber ansonsten, also Lautstärke, finde ich, ist ein Knopf, der mir beim Tesla fehlt. Also klar, du kannst es ja über das Lenkrad machen, aber wenn du jetzt zum Beispiel Beifahrer bist, dann immer mit diesem Touch, das ist ein bisschen blöd. Da wäre eigentlich noch ein Knopf ganz geil, könnte man sich drüber freuen. Gerade wenn es dann irgendwie ein geiles Drehrad ist mit so einem geilen Klickgefühl oder so, das wäre schon ganz cool. Und ja, die sowas wie Sitzheizung an, aus, Klima, vielleicht auch noch ein Drehrad für die Temperatur. Also das fühle ich schon, ne, sowas. Das sind ja so die Go-To-Sachen, die du immer wieder einstellst. Und Handschuhfach aufmachen. Das finde ich auch super nervig beim Tesla, da immer irgendwie in zwei Einstellungen reintippen zu müssen, um das Handschuhfach aufzumachen.
Was hast du denn da drin in dem Handschuhfach, dass du da ständig ran musst?
Du, was habe ich da drin? Ja, sowas wie Servietten oder keine Ahnung. Ja, jetzt im Winter, genau, im Winter hast du die Kratzschaber und sowas da drin. Solche Dinge. Also, okay. Da muss man schon häufiger mal dran.
Also ich nutze mein Handschuhfach fast nie. Ich habe da eigentlich nur meine Papiere drin vom Auto und that's it. Das heißt, ich brauche Handschuhfach eigentlich nur für Kontrolle. Und die SSD ist natürlich drin für Wächtermodus und Dashcam. Also da muss ich sagen, vermisse ich es ehrlich gesagt gar
vielleicht
nicht.
Vielleicht nutzt du es auch nicht, weil es so umständlich ist zum Öffnen. Schon mal so überlegt.
Nee, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Mittelkonsole so unfassbar viel Stauraum bietet beim Tesla, dass ich einfach da alles reinpacke. Hat halt auch den Vorteil, dass man vom Fahrersitz leichter rankommt an die Mittelkonsole als ans Handschuhfach. Aber gut. Fächer mal beiseite. Ich finde es echt interessant. Hier wurden ja einige Punkte aufgebracht in dem Kommentar. Und ich finde, manche kann ich nachvollziehen. Bei manchen ist meine Meinung aber doch ein bisschen anders. Zum Beispiel bei der Temperatur. Lüftergeschwindigkeit würde ich sagen, ja, auf Auto, das passt. Da brauche ich keinen Hebel für. Aber Temperatur finde ich doch ganz nice. Und das, obwohl ich fast immer mit Automatik fahre, hat man einfach manchmal, gerade auf längeren Fahrten, den Moment, wo es einem dann irgendwann doch zu warm wird oder man wieder kühler möchte oder so. Und dann selbst nur so einen halben Grad mal noch verstellen zu können, ist einfach chilliger, wenn man das einfach kurz mit so einem kleinen Knopf machen kann. Ich finde, es stört auch nicht, da einen zu haben. Sitzheizung hingegen ist sowas, na, da, das stört mich jetzt nicht, wenn das einfach nur auf dem Display ist, weil das ist ein relativ großer Knopf meistens. Den musst du nur einmal hitten. Bei Temperatur ist es halt so, meistens so ein kleiner Pfeil für mehr und ein kleiner für weniger und den musst du dann genau treffen. Und so Sitzheizung ist so ein großer Dinger, den trifft man auch bei der Fahrt auf dem Touchscreen. So, genau, was hatten wir hier noch für Punkte? Klima, Lüfter, Automatik. Frontscheibenheizung bräuchte ich jetzt persönlich auch nicht als physischen Knopf, aber ist sicherlich nett. Beim Licht hingegen, muss ich sagen, wünsche ich mir manchmal schon haptische Buttons. Und ich habe sogar für manche Lichtfunktionen mir haptische Buttons im Auto nachgerüstet, weil ich finde, dass Lichter ein sehr wichtiger Bestandteil für die Kommunikation im Straßenverkehr sind. Also nicht nur sowas wie mal eine Lichthupe geben, sondern auch sowas wie ein Danke-Warn-Blinker und so. Das ist ja beim Tesla, zumindest bei meinem leider Gottes, auch ein Touch-Button. Komplette Katastrophe. Wenn du da einmal nur kurz ein Danke Blinker geben willst, so auf der Autobahn, weil dich jemand irgendwo entspannt reingelassen hat oder so, ja, drückst du drauf, dann aktiviert sich das erstmal nicht, drückst du nochmal drauf, dann fängt es an zu blinken, denkst du, okay, ein Blinker reicht, ich drücke jetzt nochmal drauf, so, um es auszumachen, dann geht's aber nicht aus, das ist einfach Käse, so, dafür brauchst du einen vernünftigen Button. Und auch wenn zum Beispiel jemand mit Lichtern ausfährt und du willst ihm den Hinweis geben, seine Lichter anzumachen, da ist so mein erster Schritt immer, ich gebe eine kleine Lichthupe. Hat aber oft den Effekt, dass die Leute denken, man will überholen oder drängeln oder, ja, die denken dann, hö, fahre ich dem jetzt zu langsam? Ist der blöd? Warum überholt er nicht einfach links? Die linke Spur ist frei, hä? Check ich nicht. Und da mache ich gerne meine Lichter vom Auto einmal aus und wieder an. Also quasi von Automatik auf aus, zurück auf Automatik. Damit der vor mir sieht, ah, Lichter ganz aus, Lichter ganz an. Ah, vielleicht meint er, meine Lichter sind aus, so nach dem Motto. Und ich hasse es, das über den Touchscreen machen zu müssen. Das ist so umständlich, so einen kleinen Hebel dafür zu haben, das wäre einfach dope. Also beim Licht, so würde ich schon noch fühlen.
Ja. Das sind aber solche Sachen, die du da machen willst, die so vorbildlich sind. Ich glaube, das machen viele auch einfach gar nicht. Ne? Aber,
das juckt die nicht. Ja. Da fährt jemand mit Licht aus, ist doch dem sein Problem. Ja.
Ja.
Ich fahre ja auch bei Tesla den Ansatz so prinzipiell am Lenkrad, gut, bei meinem jetzt nicht, weil meins hat viele Touch-Buttons, aber davor bei meinem Model 3 fand ich das immer gut, dass die Scroll-Räder haptisch sind, aber viele Funktionen haben können. Weil ich finde so diese, man braucht nicht für alles einen dedizierten Knopf. So, wenn man sich jetzt bei VW zum Beispiel das neue Lenkrad anschaut, das hat ja wirklich unfassbar viele Knöpfe wieder. So ein extra für Tempomat hoch, ein extra für Tempomat runter, nochmal ein für Tempomat Abstand, nochmal ein für, weißt du, das kann man alles multifunktionsmäßig mit einem Steuerkreuz oder Scrollrad regeln, aber das muss dann auch haptisch sein, das finde ich wichtig. Genau, ja. Und that's eigentlich, das ist es dann schon. Ja, mehr brauche ich auch nicht.
That's dann eigentlich it. Genau.
Ich muss ins Bett.
Okay, Rüdiger Meier hat noch geschrieben. Also OLED für Displays ist in Autos nichts Neues und Ferrari ist da auch kein Vorreiter. Zum Beispiel hat die S-Klasse seit 2020 eine Option für OLED. Die aktuellen Mini-Modelle oder auch Audi-Modelle, sowie der Q6 e-tron wohl auch. Ja, okay. Nexter hat dann noch dazu geschrieben, schon, aber haben meiner Meinung nach viel zu wenige Hersteller. Beispiel Porsche 911 sieht mit dem neuen digitalen Tacho nachts wirklich nicht gut aus, da LCD. Mit OLED würde das um Längen besser aussehen. Am Preis vom Fahrzeug kann das ja wohl nicht liegen, verstehe ich nicht. Ja, also ich muss auch sagen, viel zu wenig. Damals auch in meinem Audi TT zum Beispiel, der hatte ja auch dieses digitale Tacho. Das wäre übel geil gewesen mit OLED. So. Mhm. Aber nö.
Ja. Und, ja. Aber auf jeden Fall, Kuss geht raus für die Info, welche Fahrzeuge das schon haben. Das hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, dass es bei der S-Klasse schon eine Option ist. Schon so lange auch, seit 6 Jahren WTF. Schon ja, geil.
Aber auch wieder nur der allerteuerste Mercedes als Option. Und auch,
ja, ja,
ne?
Genau.
Also so, ja.
Könnte gerne noch weiter verbreitet sein. So, XQX, Max, XQX. Verschiedene Thumbnails von Videos werden einem tatsächlich auch mit dem gleichen Account auf dem gleichen Gerät gezeigt. Wenn man ein Video sieht und nicht direkt draufklickt, wird einem nach einiger Zeit das gleiche Video mit einem anderen Thumbnail vorgeschlagen. Ich denke, das ist auch logischerweise ein Bestandteil des Algorithmus, sonst könnte dieser ja nicht den A-B-Vergleich bei Nutzern testen, die durch das erste Thumbnail nicht abgeholt wurden, ob nicht ein anderes besser ist.
Ja, true. Also kann sein. Ist jetzt tatsächlich etwas, was ich nicht wusste, aber kann durchaus sein, ja. Also es schreiben wir auch immer mal wieder so Leute irgendwie, boah, wie viele Thumbnails, unterschiedliche Thumbnails waren das jetzt oder so. Und das ist ja schon ein Indikator, dass es auf jeden Fall der gleichen Person mehrfach angezeigt wird oder unterschiedlich angezeigt wird. Und ich dachte jetzt bisher immer, dass das wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die dann irgendwie an unterschiedlichen Geräten da reinschauen. Aber naheliegend wäre ja auch, dass YouTube das einfach auch bei gleichen Accounts macht.
Ja. Ich finde es crazy, was das für den Endnutzer alles bedeuten kann. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich auch schon häufiger unterschiedliche Thumbnails und so auf demselben Gerät, demselben Account und so gesehen. Und das hat schon unterschiedliche Effekte. Manchmal ist es so, dass ich dann ein Thumbnail sehe, das halt ganz anderes ist als das, was mir bisher angezeigt wurde und dann auch anderer Titel dazu. Und es spricht mich wirklich so viel mehr an, dass ich denke, okay, geil, da klicke ich jetzt drauf. Und wenn dann das Video losgeht, fällt mir erst ein, Moment mal, das ist doch safe dasselbe Video, das mir schon letzte Woche angezeigt wurde, nur mit einem anderen Titel. Ah, und dann fühlt man sich fast schon so ein bisschen verarscht.
Ja, und manchmal kann ich mir auch gut vorstellen, dass sich einige dann verarscht dadurch vorkommen.
Ja, also es hat schon eine interessante Dynamik irgendwo. Manchmal finde ich es auch selber erstaunlich bei mir zu sehen, welches Thumbnail ich dann besser finde als ein anderes. Und manchmal ist es auch so, dass ich ein Thumbnail sehe für ein Video mit einem Titel, wo ich sage, das holt mich voll ab, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, das anzuschauen, weil es ist ein 20-Minuten-Video. Das gönne ich mir dann später. Und dann gönne ich es mir aber nicht noch am selben Tag oder so und dann gerät es in Vergessenheit. Und dann wird es mir irgendwann später mit einem anderen Thumbnail angezeigt. Und ich erkenne sofort, dass es dasselbe Video sein muss, finde im Zweifelsfall Titel und Thumbnail aber sogar schlechter und klicke dann aber trotzdem drauf, weil ich eh vorhatte, drauf zu klicken, aber es halt nur zu dem Zeitpunkt, wo es mir das erste Mal vorgeschlagen wurde, nicht gepasst hat. Also solche Sachen können auch passieren.
Ja, das verunreinigt dann natürlich den AB-Test.
Ja, aber wenn die Testmenge nur groß genug ist, sollten solche Sachen dadurch eigentlich dann verwässern.
Ja.
Gut.
Okay. Nico hat noch geschrieben, bei Smartphone-Vergleichen finde ich es immer sehr lost, einzelne Aspekte, aber nie Gesamtpakete zu vergleichen. Handy 1 ist zum Beispiel da besser, Handy 2 ist da besser. Und hast du bei Handy 3 schon das gesehen? Ja, schön, aber ich laufe ja nicht mit 10 Handys rum. Bei Huawei fand ich zum Beispiel die Lautsprecher immer recht schwach. Lautsprecher werden fast nie erwähnt, außer in Felix Reviews. Danke, Felix.
Na, ja. Das geht raus.
Zudem ist die Software auf allen Chinesen einfach scheußlich. Mein Geschmack trifft sie null. Ich habe lieber eine schlechtere Kamera, zumal ich sowieso kaum Fotos mache. Wer guckt sich die je an? Google sagt, dass nur 2-3% der Fotos je wieder angeguckt werden. Dafür verpasst man oft den Moment, da man sich nur aufs Foto machen konzentriert. Es wird so absurd, dass die Leute ihr Essen fotografieren. Boah, geil. Damals, am 22.03.2023, da habe ich dieses Gericht gegessen. Juckt doch keinen. Wenn ich mir ein Smartphone kaufe, brauche ich ein kompaktes Gesamtpaket, was mich 5 Jahre lang begleiten kann. Aktuell nutze ich ein iPhone 12 und blicke sehr stark auf das Basis-iPhone 17. 6,1 bzw. 6,3 Zoll sind mir eigentlich ein Stück zu groß. Die 5,4 Zoll vom 12 Mini waren mir zu klein. Ich fand die 5,8 Zoll vom X bis 11 Pro eigentlich genau richtig. Bei den Chinesen bekomme ich ausschließlich so riesen Geräte. Okay, am Ende wurde es ein bisschen sehr detailliert, aber grundsätzlich komplett richtig, Gesamtpakete zu vergleichen. Trotzdem finde ich es für die Einordnung von gewissen Features schon auch wichtig, mal ein Feature mit einem anderen Smartphone zu vergleichen, weil erst dadurch merkst du ja auch dann irgendwie so, ist dieses Feature jetzt gut oder nicht? Aber klar, unterm Strich zählt dann schon das Gesamtpaket. Und bei den Fotos bin ich voll bei dir. Das denke ich mir auch bei so Konzerten dann immer. So Leute, die irgendwie so alles mitfilmen. Digga, das guckst du dir auch nie wieder an. Also, das ist halt so
voll das Ding, oder? Da muss ich übrigens großes Lob an das Publikum vom Ritalin-Konzert raushauen. Also, es gab schon das ein oder andere Handy an der einen oder anderen Stelle. Aber so im Vergleich zu anderen Konzerten, wo ich schon war, muss ich sagen, dass sich echt in Grenzen gehalten hat und das habe ich sehr genossen. Ich habe selber auch nur einen kurzen Clip von einem Song gemacht und habe es auch selber noch nicht wieder angeschaut, also ne, 2-3% passt direkt schon wieder auch bei mir. Aber ich finde das viel cooler, wenn man sowas einfach erleben kann. Ich muss auch sagen, ich habe den Kommentar, den habe ich einfach screenshotten müssen, weil ich diese Passage so witzig fand mit dem Essen fotografieren. Boah, geil, am 22.03. habe ich dieses Gericht gegessen. Juckt doch keinen! Es ist so stark, spricht mir aus dem Herzen. Das ist so wirklich, ja. Also ich weiß nicht, ob diese 2-3% stimmen, aber wundern würde es mich nicht. Vor allem, weil es ja auch oft so Situationen gibt, wo du so zur Sicherheit 10-mal draufdrückst, nur damit auch garantiert die Gesichtsausdrücke ein geiler dabei ist, wo man nicht belastend schaut oder so. Und dann, ja. Alleine der Fakt, dass du dann 10 Fotos in deiner Bibliothek hast, ist schon der komplette Upturn, überhaupt nochmal zu gucken, wie es das Beste war. Also ist schon irgendwie, ja, auf der einen Seite die Kamera schon ein extrem wichtiges Feature von einem Smartphone, andererseits vielleicht an manchen Stellen auch überbewertet.
Voll. Okay.
Das war's.
Überbewertet sind wir aber nicht hier im Crewcast, wir sind auch neu nächste Woche. Oha.
Oha. Oha.
Das war die beschissenste Überleitung, aber okay. Es ist spät, wir machen Feierabend für heute. Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und nächste Woche ist schon die 299. Ausgabe, Leute. Dass wir das seit 300 Episoden einfach fast durchziehen, ist crazy, oder?
Aha.
Ich fand damals schon crazy, Apps der Woche 200 Episoden gemacht zu haben. Aber
300 Dass wir Episoden Apps der Woche noch schlagen mit dem Crewcast einfach.
Und um 100 Episoden. Und jede Episode ist immer easy, so 1-2 Stunden lang, also eher 2.
Wir haben schon viel Scheiße gelabert in unserem Leben. Das ist alles online verfügbar.
Also auf den YouTube-Servern sind schon viele 4K-Dateien von uns abgelegt worden in großer Länge.
Man müsste mal alle M's, die wir über die Jahre gesagt haben, müsste man einfach mal so aneinander schreiben. Wir können bestimmt so eine 3-Stunden-Episode machen in 4K-Qualität, nur wie wir M sagen.
Ja, safe.
Naja, passt.
Oder mit Schweigeminuten.
Ja.
Die werden nicht so lang.
Wir sehen uns dann nächste Woche bei der 299. Es könnte sein, dass wir die 300 dann nochmal eine Woche nach hinten schieben müssen, weil die Woche darauf dann noch ein bisschen was los ist. Aber da gibt es dann mehr Infos zu nächste Woche. Weil nächste Woche machen wir auf jeden Fall. Begriffen, die auf jeden Fall sollte man vorsichtig sein. Nicht, dass dann noch jemand krank wird oder so. Genau, dann
hoffen wir mal nicht.
Dann sind die Leute sauer. Er hat doch auf jeden Fall gesagt. Nee, es ist aber auf jeden Fall geplant.
Stand heute ist die nächste Episode nächste Woche geplant.
Stand heute wissen wir nicht, ob wir die 300 jemals erreichen.
Doch, da bin ich zuversichtlich.
Und die 400 auch und die 500 auch und dann, genau. Gut, ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, es war mir eine Freude. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Vorschläge in die Kommentare, was neue Begrüßungen angeht. Vielleicht probieren wir mal ein paar durch, auch wenn wir danach wieder zur Originalbegrüßung zurückkommen. Einfach nur just for fun. Mal gucken, wem die bescheuertsten einfallen. Ich bin gespannt.
Haut in die Tasten, also Leute. Bis dann.
Ciao, ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too.
A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't it seem it's just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap?